Heute Abend wird es ganz besonders darum gehen, du musst um dein Haus kämpfen. Dein Haus ist es jetzt nicht nur die Hütte, in der du mal wohnst, sondern das Haus, wenn ich vom Haus spreche, meine ich deine ganze Familie. Du und dein ganzes Haus. Also du musst um deine Familie kämpfen. Du musst nicht nur um dein Leben kämpfen, sondern um deine Lieben. Du musst um deinen Mann kämpfen, du musst um deine Frau kämpfen, du musst um deine Kinder kämpfen, du musst um deine Oma kämpfen, du musst um deinen Opa kämpfen, du musst um deine Lieben drumherum kämpfen, denn du und dein ganzes Haus. Wenn du Jesus annimmst, in dem Moment, wenn du sagst, Jesus, komm in mein Leben oder ihn aufnimmst, ist dein Haus gerettet. In der Bibel heißt, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein ganzes Haus gerettet. Das Haus ist geputzt, aber der Teufel wird deine Lieben versuchen, wieder zurückzuholen. Der wird dich versuchen, zurückzuholen. Der wird das Haus versuchen, zu stürmen. Und das Haus jetzt als Ganzes, also deine ganze Sippe, deinen ganzen Clan, den möchte ich hier heute als dein Haus titulieren. Ich will in mein Haus wieder zurückkehren. Du bekehrst dich und da denkst du, Mensch, da siehst du die Bäume ganz anders nach deiner Bekehrung, die Welt ist anders, Sonne scheint viel heller und schöner und da grünt alles viel saftiger und also es ist wirklich wunderbar. Aber 3 Wochen später ist alles beim Alten und noch viel schlimmer. Da kommen die Angriffe, die schlimmsten Angriffe kriegst du nicht draußen von der Welt, sondern die schlimmsten Attacken und Angriffe kriegst du von deinem Haus, von deinen Angehörigen, von deinen Lieben. Ja. Und diese Lieben, die werden ganz hässlich und ganz gemein. Und die machen dir die Hölle heiß, die Lieben. Und es wird, und das ist wohl, dein Haus wird angegriffen. Und aus deinem Haus heraus, da wird ein Zimmer nach dem anderen wieder besetzt. Und da ist die Hölle los. Es geht um das Haus. Weißt du, einen Sieg zu erringen, 6-Tage-Krieg in Israel, 67, das hat man ein paar Tage erledigt, so nebenbei. Aber bis heute haben sie noch nicht die Probleme gelöst vom 6-Tage-Krieg. Also Sieg ist ganz schnell errungen, so der Durchbruch. Aber Sieg behalten, das ist eine Lebensaufgabe. Das ist ein Prozess. Alle Gebiete zu besetzen, wieder neu zu besetzen, neu zu ordnen, ist eine Lebensaufgabe. Ich lese weiter. Dieser Geist sagt, ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Und wenn er es bei seiner Rückkehr sauber und geschmückt antrifft, dann geht er und holt 7 andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen dort ein und lassen sich nieder. Und meistens benutzt der Teufel auch die Kleinsten, die Schwächsten. Versucht mit dem Jüngsten, versucht mit dem Ärmsten, versucht mit den der gar nicht so weit ist, das gar nicht mitgekriegt hat, um was es überhaupt geht, der wird benutzt und über den fällt der Feind dann ein. Und so wird es mit diesem Menschen am Ende schlimmer, als es vorher war. Eine andere Übersetzung sagt sogar 7-mal schlimmer, weil 7 Geister wieder zurückkommen oder 7 andere Geister, die schlimmer sind als er selbst. So, du musst um dein Haus kämpfen, deine Familie kämpfen, deinen Glauben kämpfen, deine Gemeinde kämpfen. Die Sache, du musst also alle Register ziehen und kämpfen. Du musst um dein Heil kämpfen. Glaub nicht, einmal gerettet, immer gerettet. Das ist ein Prozess. Du musst also immer und immer wieder ganz neu den Tag gewinnen. Ganz neu dich für Gott entscheiden. Also eigentlich musst du dich jeden Tag neu bekehren, weil jeden Tag kommen neue Plagen. Jesus sagt, jeder Tag hat seine eigene Plage. Du musst dich also jeden Tag ganz neu entscheiden. Heute will ich mit Gott gehen. Heute will ich den guten Kampf kämpfen. Heute will ich dem Herrn vertrauen. Du hast gestern dem Herrn vertraut, aber das reicht nicht aus. Gestern ist gestern. Und heute ist heute. Und morgen ist wieder morgen. Und du kannst nicht für den nächsten Tag, so wie die Kinder Israels, sie mussten jeden Tag rausgehen und jeden Tag neue Manna sammeln. Jeden Tag und so weiter. Sie konnten nicht auf Vorrat einsammeln, außer Sabbat. Kampf gehört zum Menschsein. Zum Kämpfen sind wir geboren. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir richtig kämpfen. Dass wir mit den richtigen Feinden kämpfen. Dass wir nicht mit Menschen kämpfen. Die Bibel sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Es ist sinnlos, wenn du dich mit Menschen anlegst. Du denkst, der Mensch ist dieser Bösewicht. Nicht der Mensch ist der Bösewicht, sondern der Teufel, der dahinter steht. Der Geist, der dahinter steht. Und deshalb, es hat keinen Wert, dass du mit Menschen groß diskutierst. Du solltest in die Kammer gehen, die Tür zumachen und mit Gott darüber diskutieren. Und dort werden Siege und Niederlagen beschlossen oder entschieden. In der Kammer. Und wenn du mit Gott gebetet hast, Nehmen wir mal an, du hast ein Problem mit irgendjemand hier in der Gemeinde. Es hat keinen Wert, wenn wir jetzt miteinander reden. Wir können noch stundenlang und wochenlang reden, wir werden nichts lösen. Aber du gehst in die Kammer und der andere geht in die Kammer. Und die beiden beten. Und wenn Gott zu denen geredet hat, dann kommen sie raus. Dann haben sie einander nichts mehr zu sagen. Dann ist das Problem erlöst. Und deshalb, Geschwister und Freunde, es ist so wichtig, dass wir mit Gott reden, bevor wir mit anderen Menschen reden. Und mit Gott zuerst mal den Kampf ausmachen. Und mit Gott zuerst ringen. Ich denke an Jakob und Esau. Esau hat ein riesiges Problem mit seinem Bruder gehabt. Jakob hat ein riesiges Problem mit seinem Bruder gehabt. Oder Esau auch. Und dieses Problem ist nicht menschlich zu lösen. Und auch unsere Probleme, die wir miteinander haben, die du hast mit deiner Frau, deinem Mann, deinen Kindern, deiner Familie, deinen Enkel und Urenkel, was es auch immer ist, diese Probleme sind nicht menschlich zu lösen. Du kannst nicht mit Spritzen, du kannst nicht mit Ratschlägen, du kannst nicht mit Therapien, du kannst auch nicht mit Drohung, du kannst auch nicht mit Geld diese Probleme lösen. Diese Probleme müssen im Geist gelöst werden. Und Jakob war 21 Jahre fort. Nach 21 Jahren muss er dieses Problem lösen. Gott sagt, komm nach Hause. Und immer wenn du nach Hause gehst, tauchen diese Probleme auf. Spätestens dann, wenn du am Sterbebett bist, da tauchen diese Probleme auf. Und deshalb haben ganz besonders Christen, eigentlich sollten, wenn die Christen sterben, die sollten selig sterben, Halleluja, die Engel kommen und holen ab. Aber das ist bei den meisten Christen nicht der Fall. Und ich sage, warum? Weil die mit so vielen Menschen im Clinch liegen. Die haben es vergeben, aber sie haben nicht von Gott die Probleme gelöst oder von Gott aus. Die haben Streit mit dem, 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 mit der ganzen Sippe, mit dem ganzen Clan. Mit dem ganzen Haus sind sie verkracht. Niemand ist so schlimm verkracht wie Christen. Eigentlich soll das nicht der Fall sein. Ich sage euch die Wahrheit, weil es ein Problem in der Seelsorge, die gestörten Beziehungen. Gestörte Beziehung zum Vater, gestörte Beziehung zur Mutter, gestörte Beziehung zu Geschwister, also jetzt fleischliche Geschwister, natürliche Geschwister, die reden nicht miteinander, grüßen nicht miteinander, vor allem Erbsachen spielen eine Rolle. Und wir sollten diese Dinge in der Gegenwart Gottes ausmachen, zuerst mal ganz allein mit Gott kämpfen und mit Gott ringen, so wie Jakob. Und nachdem er die ganze Nacht gerungen hat, treffen sich die Brüder, die können nicht mehr reden, die weinen nur noch. Das ist also, wie Gott die Probleme löst, mit Tränen. Gott löst die Probleme mit Tränen. Da weinen die beiden Brüder und sagen, wie konnten wir so dumm sein und uns streiten, einander aus dem Weg gehen, einander nicht grüßen, einander meiden und so weiter. Wie konnten wir so dumm sein? Geistliche Sache. Also Überwinder ist, dass Gott uns hilft in der Kammer. Oder dort in Peniel, wie beim Jakob. Unser Kampf ist, den Feind nicht mehr reinlassen, wenn er draußen ist. Die Tür verriegeln. Also unser Kampf ist, ein gutes Schloss einbauen. Und Sicherheitsschloss. Nicht einmal das, sondern noch zwei, drei Schlösser. Wie viele Schlösser haben wir in unserer Wohnung? Also drei, eins, zwei, drei. Und das ist ganz sicher. Und das ist noch eine Kette, hängt man noch ein, wenn man tatsächlich, also unsere Gästewohnung. Also auf jeden Fall, wir wollen auf Nummer sicher sein, dass keiner nachts eindringt. Und der Feind kommt immer nachts. Und nachts soll unsere Tür verriegelt sein. In der Epheserbrief ist eine interessante Stelle für Eheleute. Das Bett soll nicht befleckt sein. Was es auch immer heißt, das Bett soll nicht befleckt sein. Es ist vielleicht moralisch oder nicht ästhetisch oder wie auch immer. Also auf jeden Fall auch in die Ehe. Du kannst deinen Partner nur lieben, wenn du in deinem Gebet sagst, lieber Gott, segne meine und jetzt, oder meinen. Und dann, wenn du anfängst, deinen Partner zu segnen, kommt auch die Liebe. Wenn du über die negativ oder über ihn negativ redest, kannst du niemals die Liebe entwickeln. Deshalb gerade die Ehe. Der Teufel versucht gerade Mann und Frau auseinanderbringen, weil die Ehe im Paradies geschlossen worden ist. Katholiken machen das sogar zum Sakrament. Aber wie auch immer, für mich ist es kein Sakrament. Jesus hat nur zwei Sakramente eingesetzt. Das ist die Taufe und das Abendmahl. Und alles andere ist von Gott geregelt, von Ewigkeit her. Also gottlose Menschen schließen auch die Ehe und diese Ehe besteht und gilt für Gott und ist kein Sakrament für sie. So, die Ehe wurde im Paradies geschlossen, vor dem Sündenfall. So, und ist was Heiliges. Und gerade in der Ehe versucht der Teufel reinzudringen. Deshalb, das Bett soll unbefleckt bleiben, was es auch immer heißt. Also Gedanken, sie beschmutzen. Mit schmutzigen Gedanken ins Bett gehen oder Sorgen gehören auch dazu. Mit diesen beflecken und sie belasten. Man sollte nicht einschlafen, Eheleute sollten nicht einschlafen mit irgendwelcher Gedankenbesudelung, welcher Art auch immer, ob sexuell oder sorgenmäßig oder finanziell. Die meisten Ehen gehen mit wegen Finanzen auseinander, wegen Geld, weil man das nicht bezahlt, man hat so viel Sorgen, Rechnungen, heutzutage oder mit bestimmt anderen Dingen. Also nichts sollte dazwischen kommen zwischen Mann und Frau. Und das gilt dann weiter. Wenn zwischen Mann und Frau der Teufel keinen Keil mehr treiben kann, dann wird auch kein Keil in der Familie treiben können. Aber wenn die Familie versagt, versagt alles in der Gesellschaft. So deshalb dein Haus. Bewache dein Haus. Bewache deine Familie. Und wenn die Familie nicht gläubig ist, dann solltest du das Lamm für die Familie sein. Dann sollte dein Blut an der Türpfoste deines Hauses sein, und damit der würdige Engel nicht reinkommt. Und das Lamm. Und ein Lamm reicht für die Familie aus, und deshalb ist nicht so schlimm, dass, oder gar nicht so wichtig, dass ganze Häuser sich bekehren. Wäre schön, fantastisch, wenn ganze Häuser sich bekehren, aber ist gar nicht einmal nötig. Ein Lamm reicht aus, um eine ganze Familie zu retten. Du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Bei diesem Lamm, bei diesem Passahlamm aus Moses, bei den Kindern Israel beim Auszug, da ist es interessant. Das Lamm wurde geopfert, das Blut des Lammes wurde benutzt als Schutz, und das arme Tierchen musste aufgegessen werden, bis auf die Knochen. So, also, du wirst aufgegessen werden und du wirst aufgezehrt von deinen Lieben. Und wenn die Familie zu klein war, dann hat Gott gesagt, dann ladet eure Freunde, dann esst mehrere zusammen, also wenn es nur eine Kleinfamilie ist, nur 2-3 Leute. Also alle sollen dran sich beteiligen, und da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen, nur weil sie das Fleisch des Lammes gegessen haben. Wenn unsere Beziehungen untereinander stimmen, wenn du eine positive Ausstrahlung auf deine Familie hast, wenn die Leute von dir die Kraft Gottes bekommen, dich aufessen, die Liebe Gottes von dir bekommen, die Gnade Gottes von dir bekommen, du, da wird kein Kranker und kein Gebrechlicher sein. Die meisten Verletzungen kommen, du willst Christ sein, verstehst? Und wie benimmst du dich? Wir haben gestern gesagt, also vor den, nicht nur die Ritterrüstung, sondern das ritterliche Leben. Epheser Kapitel 4 und 5. Das ritterliche Leben, also die müssen dich aufessen. Wenn die dich aufgegessen haben, dann ist es in Ordnung. Und die müssen sehen, was mit dir passiert ist. Unsere Familie, also meine Familie, also Matthäus Familie, die wurde nur gläubig, oder die ganze Familie, und die ganze Familie folgt Jesus. Meine Geschwister sind gerettet und ihre Partner. Wir haben keine ungläubigen Partner in unserer Familie. Also sind alle gläubig. Aber das Interessante ist dabei, als der Vater gläubig wurde, hat er ganz konsequent, er hat gesagt, was die machen, ist es egal, was die Kinder machen. Aber ich glaube an Jesus Christus. Und als er sich dann bekehrte, bei uns natürlich in Bayern, hat man Bier getrunken, Brotzeit ohne Bier, das gibt's doch nicht, das ist nicht normal. Und Gott hat zu ihm geredet, ohne Gemeinde, ohne Aufklärung. Weißt du, die Salbung ist es. Und die Salbung lehrt uns, was richtig und was nicht richtig ist. Er hat seinen Nachbar eingeladen, ich war schon nicht mehr zu Hause, er hat seinen Nachbar eingeladen, Zeugnis geben. Mach's Krug und hier mach's Krug und so weiter, und so über den Tisch wird diskutiert über den Herrn Jesus. Und plötzlich sagt der Herr Jesus zu meinem Vater und sagt, hör mal, so Bier, verstehst du, da mach's Krug und so weiter. Ob der Heilige Geist, und da hat er zufällig, weißt du, das ist manchmal zufällig, da liest er in der Bibel, wie Gott arbeitet, wie Gott einen heiligt, liest er, werdet nicht voll vom süßen Wein oder vom Bier, sondern voll vom Heiligen Geist. Und für wen war klar? Kein Alkohol bei uns zu Hause. Und bei uns waren bestimmt 3-4 Kisten immer in der Kammer. Das gehörte, und der Biermann kam immer vorbei und hat uns immer gut versorgt. So, und dann ist er Christ geworden, nichts mehr davon, nur noch Sprudel. Und das hat natürlich in der Familie gewurmt auf der einen Seite, aber er war konsequent. Und dann hat er erkannt, wir sollen Andacht machen. Also, die Familie, die betet, bleibt zusammen. Das war ein Geheimnis, das wir entdeckt haben, das mein Vater entdeckt hat. Irgendwie kam er, und dann am Anfang gab es Rebellion, Protest, aber ich sagte, gut, aber wir werden nicht ohne Gebet und ohne Wort Gottes, auch lang oder kurz, spielt jetzt keine Rolle, ohne Gebet und Andacht, wir werden nicht unser Tag beginnen, wir fangen unser Tag mit Gott an. Und es hat er konsequent durchgezogen. Und das hat sich dann eingebürgert in der Familie. Also wir müssen uns durchsetzen. Kampf ist durchsetzen. Wir sind nicht Waschlappen, wenn wir uns bekehren. Wenn wir Christen werden, wir setzen uns durch das, was wir erkennen, tun wir es. Wir erkennen vieles nicht. Und deshalb ist auch jetzt nicht Weltuntergang. Aber was wir erkennen, und ich sehe also in meiner Familie, was erkannt wurde, wurde getan. Was nicht erkannt wurde, wurde auch nicht getan. Aber was erkannt wurde, und dieses hat sich durchgesetzt. Und Kampf ist, ich muss mich durchsetzen. Licht und setzt sich durch in der Finsternis. Salz setzt sich durch in der Fäulnis. Christen setzen sich durch. Also was nützt es? Ich weiß alles, bin voll Heiligen Geistes und ich setze mich nicht durch. Ich muss mich mit den Problemen auseinandersetzen und mich durchsetzen. Egal, auch wenn Scherben gibt. Egal, wenn es kracht. Egal, wenn Protest gibt. Meine Schwester, wir kommen ja aus Russland. Und wir sind zuerst mal ein bisschen komisch gewesen, waren auch komisch. Ich sagte ja ganz frei weg, das, weil wir nichts anderes wussten. Bei uns gab es keinen Weihnachtsbaum. So, also, weil das war heidnisch, was weiß ich woher, und wie auch das immer. Und meine Schwester, weißt du, die, wir hatten Wald. Und meine Schwester sagt, also, weißt du, Weihnachten jetzt im Westen hier, ohne Weihnachtsbaum, wir feiern kein Weihnachten. Sie geht hier in den Wald und holt sich Weihnachtsbaum. Und mein Vater kannte seinen Wald. Und sagt also, dieses Bäumchen ist nicht in unserem Wald gestanden. Und dann ging mit meiner Schwester in den Wald, wo sie das geholt hat, und genau geguckt, es war auf dem Nachbarswald. Und so, weil die nicht genau die Grenze kannte. Und hat gesagt, wir werden nicht Weihnachten mit einem gestohlenen Weihnachtsbaum feiern. Und dann, das war unser erstes Weihnachten mit Weihnachtsbaum. Oder ohne Weihnachtsbaum. Wie auch immer. Meine Schwester ging dann zum Nachbar und sagt, wir wollen also nicht jetzt Weihnachten als Diebe feiern. Ging dann zu dem Grünberger, so hieß dieser Bauer, das weiß ich noch wie heute. Und er hat gesagt, Herr Grünberger, ich möchte Weihnachtsbaum bezahlen. Ich habe aus Ihrem Wald Weihnachtsbäumchen gestohlen. Und das war ein Ortsgespräch, Dorfgespräch. Weißt du, im Dorf, da kennt einer den anderen. Was ich sagen wollte, ist, man muss sich durchsetzen. Der ist gestohlen. Mit gestohlenen Weihnachtsbäumen feiern wir keine Weihnachten. Und so geht's, so lief Stück für Stück. Das ist Heiligung, wie man erlebt. Und das, was man von Gott erkannt, erfahren hat, was einem klar geworden ist, durchsetzen. Und es ist so einfach. So einfach durchsetzen. Dein Haus soll bewahrt werden. Wir sollen also den Feind nicht reinlassen. Wir sollten, und die zweite Art des Kampfes ist, den Feind abwehren, zurückweisen, ihn draußen lassen, ihn bellen lassen, so viel er bellen will, brüllen, so viel er brüllen will, nicht reinlassen. Weißt du, wenn du nachgibst, dann fängt der Teufel an zu agieren und holt immer mehr Land ein. Du darfst nicht nachgeben. Und er testet, was er von dir holen kann. Also zurückweisen heißt, verteidigen. Nein, du bleibst draußen. Nur als Tierchen. Ich habe mal einen Hund dressiert und so weiter. Ich, direkt aus dem Wurf kam von der Mutter, die war da, oder irgendwie in so ein Käfig zuerst mal und muss Stuben rein werden. Weißt du, zuerst mal macht er in der Stube. Wie kriegt man denn so ein Tierchen Stuben rein? Die Schnauze reinstecken. So wie befreit man einen Alkoholiker. Weißt du, ist es zwecklos. Also ich bete mit dir. Ich befreie keinen Alkoholiker, dass ich mit ihm bete. Und dass die Schuld, dass der Alkoholiker Alkoholiker ist, ist nicht der Alkoholiker, sondern seine Familienangehörige. Warum? Weil die, ach der Arme, entschuldigen sie es. Und wenn er dann vollgekostet hat im Gang, verstehst du, dann putzen sie, damit nichts auffällt und dergleichen. Weißt du, man müsste nehmen, rein den Schnauze und sagen, so, du putzt es weg. Und das macht er einmal und kein zweites Mal. Probleme muss man radikal lösen. Und wir sind zu zimperlich beim Lösen der Probleme. Wir erlauben zu viel. Es muss einen anekeln. Ankotzen. Und wenn das der Fall ist, wenn es einen ankotzt, anekelt, kann er frei werden. Ansonsten nicht. Der Mensch muss wissen, was zum Beispiel Drogensucht bewirkt. Oder was Nikotin bewirkt. Der Mensch muss wissen, die Folgen. Und dann leuchtet es ein. Was würde Jesus machen? Würde Jesus auch so einen Glimmstängel nehmen und dann irgendwie rauchen? Nein. Also, zurückweisen. Und zwar zuerst mal logisch zurückweisen. Uns wurde was klar und dann zurückweisen. Der gute Kampf ist, dass wir das Negative ausschalten. Gehört dazu. Dass wir das systematisch den Feind verbannen. Hier nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Also praktisch Grenzen setzen. Und für uns ist auch wichtig, dass wir auch in unserem Leben Grenzen setzen. Grenzen setzen. Zum Kampf gehört bis hierher. Also, und nicht weiter. Es gilt auch, genug ist genug. Das gilt auch für Leiden. Manche Leute werden angegriffen vom Satan, attackiert. Da geht das kaputt und das kaputt, da stolpert jemand und da bricht sich einer das Genick und da passiert so viel Schreckliches. Und wir sollten einfach hinstellen und sagen, das reicht mir. Satan, es reicht mir. Bis hierher und hier sollen sich deine Wellen legen, heißt es im Wort Gottes einmal. Wir müssen also Widerstand tun. Kampf ist Widerstand. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und solange wir nicht widerstehen, wird uns der Teufel nicht abhauen. Im Gegenteil, er wird versuchen, immer noch näher zu kommen. Und er wird immer wieder testen, wie nah er kommen kann. Widersteht dem fest im Glauben. Wir sollen also mit unserer Überzeugung ihm fest die Hörner bieten. Ihn an die Hörner packen und sagen, nein, nein, mein Freund. Hier nicht. Und auch gar keine große Diskussion, sondern widersteht. Wie widerstehe ich? Ich schieb dich weg. Ich verdränge dich. Ich pack dich. Ich werd handgreiflich. Also widersteht ihm fest im Glauben. Wir sollen also durchaus dem Dämonen handgreiflich werden. Ja. Gut. Heutzutage ist es ein bisschen gefährlich, handgreiflich zu werden. Kommst in den Knast. Und so weiter. Auch die meisten Leute, auch mit Züchtigung, ihr könnt denken, was ihr wollt über Züchtigung. In der Bibel steht, wer seine, die Rute schon verzieht sein Sohn und sein Kind. Und deshalb haben wir lauter Bastarde heutzutage und kann die Kinder vergessen. Warum? Weil sie nicht richtig erzogen werden. Und wer sein Kind nicht züchtigt, sogar Gott züchtigt uns. Und ob es dir passt oder nicht, Gott züchtigt uns. Der drückt das, verstehst du? Der zeigt es dir, wo es lang geht. Und der nimmt es dir weg. Und es gibt verschiedene Züchtigungsmittel. So, du musst auch dem Feind einfach das Wasser abdrehen. Und sagen, ich mach nicht mit. Genug ist genug. Das ist der gute Kampf. Und du siehst die Geier kreisen. Du siehst das. Und du solltest sie verscheuchen. Angst, wenn die sich bereit macht. Und der Angst keine Angriffsflächen bieten. Dem Feind die kalte Schulter zeigen. Das heißt also, du nimmst, ignorierst. Ignorieren ist die stärkste Waffe, was Gott uns gegeben hat. Nein. Also ich ignoriere den Teufel, diskutiere nicht und ich lasse ihn einfach stehen. Und ich mache genau das Gegenteil, was er möchte. Weißt du, der Teufel möchte, dass du dich zurückziehst, dass du ausziehst, dass du auswanderst oder dass du das, was weiß ich, was du alles machst. Aber und er möchte, dass du weichst. Und ich sag von wegen, dass ich weiche, ich bleibe hier und ich werde es hier bleiben, auch wenn es 100 Jahre dauert. Ich bleibe hier und ich gehe nicht zurück. Die Bibel sagt, wir sind nicht von denen, die da weichen. Wenn du von Gott was erkannt hast, wenn dir ein Licht aufgegangen ist, wenn du eine Offenbarung über irgendetwas bekommen hast von Gott, wenn dir etwas klar geworden ist, bleib bei dem. Egal, auch wenn es falsch ist. Und wenn es falsch ist, Gott wird dich schon korrigieren. Also, wir sind nicht von denen, die da weichen. Und öfters haben wir falsche Sachen und müssen zuerst mal vielleicht etwas Falsches tun, um das Richtige nachher zu tun und zu vollbringen. Wir müssen zuerst mal Fehler machen und aus den Fehlern lernen wir. Deshalb ist das Erste nie das Gesegnete. Ich habe deshalb gesagt, die Erstgeburt muss Gott abgegeben werden, weil da sind viele Fehler. Der Erstgeborene ist verzogen. Der Erstgeborene... Weil mit dem stimmt's sowieso vieles nicht. Weil da hat man noch gar keine Erfahrung gehabt mit dem Erstgeborenen. Man hat zu viel Fehler gemacht mit dem Erstgeborenen. Deshalb der Erstgeborene wird Gott abgegeben. Und der Zweitgeborene ist richtig. Deshalb auch die erste Ehe. Wenn Leute mehrmals verheiratet sind. Die erste Ehe ist in Brüche gegangen. Und manchmal ist man so traurig, dass die erste Ehe in Brüche gegangen ist. Und ich habe festgestellt und beobachtet, die zweite Ehe, die ist viel, viel glücklicher, weil man aus den Fehlern gelernt hat. Und nicht, dass ihr habt, müsst es noch nicht machen. Ihr Nickel. Nein, ihr bleibt zusammen, bis dass der Tod euch scheidet. Das habt ihr versprochen. Nein, aber oft ist es so. Ich wollte es nur aus der Erfahrung sagen. Weißt du, diese Erstgeburt. Und wenn wir schon Fehler gemacht haben, diese Erstgeburt Gott abgeben und sagen, so Herr, und aus den Fehlern einfach lernen. Und es ist gut, wenn man schon bei der Erstgeburt, wenn man nur ein Kind hat und es dann richtig erzieht und so weiter, aber meistens machen wir das nicht, weil wir gar keine Ahnung haben. Wir sind nicht aufgeklärt, wir sind nicht vorbereitet drauf, auf das Leben und dergleichen. So, okay. Der Geist durchwandert die Wüste, sucht einen Ort, wo es bleiben kann. Der ausgetriebene Geist will zurück. Das muss uns ganz klar sein. Nach deiner Bekehrung, Taufe, Wiedergeburt, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, der Geist will zurück. Der Heide, der Teufel oder der Zweifel, der Unglaube, was es auch immer ist, will zurück. Und viele Leute sind erstaunt. Eine Woche, bin gesund. Billy hat mit mir gebetet, Füße gestreckt oder Hände gestreckt, Rücken gestreckt oder Befreiung. Das hat funktioniert. Eine Woche. Und es ist okay. Es stimmt. Eine Woche bist du gesund. Aber dieser Geist kommt nach einer Woche wieder zurück. Und wenn du da nicht zugedeckt bist, wenn du nicht versiegelt bist, wenn du nicht voll Gesundheit und der Kraft Gottes bist, wenn du nicht in der Kraft bleibst, in der du mal gestanden bist oder wo du das alles bekommen hast, wenn du nicht in dieser Kraft bleibst, es kommt wieder zurück. Und es wird unter Umständen sogar noch schlimmer, weil Gott geheilt hat, Gott was getan hat. Da ist jetzt also ein Vakuum entstanden und das greift nachher noch die anderen Organe oder die anderen Glieder oder die anderen Zellen weiter an. Deshalb ist so wichtig, voll Heiligen Geistes werden, voll Gesundheit, voll Kraft, voll Stärke sein. Es kommt zurück. Die Depression. Wenn du nicht voll Heiligen Geistes bist und nicht gelernt hast, mit der Depression umzugehen, weiter gegen die Depression vorzugehen. Gott hat dich befreit von der Depression. Und jetzt heißt, bleibe frei. Geh nicht wieder ins Gefängnis. Ich habe hier schon von den Zigeuner in meiner Zigeunergemeinde, als ich sie noch hatte, da hatte ich hier so einen Freigänger. Und der hätte frei sein können. Aber der sagt, weißt du, im Knast, dort habe ich so schön, bin so abgesichert, so ruhig, so gelassen, habe ich so schön, ich gehe wieder zum Schlafen im Knast zurück. Und der ging für eine ganze Weile, bis er dann sagte, bevor ich da groß eine Wohnung suche und bevor das, ich gehe und bleibe wieder zurück. Ich lasse mich nicht einfach entlassen. Der ging immer wieder zurück ins Gefängnis. Vor allem ganz besonders, wenn es so Winter kam und kalt war, da sagte, dort habe ich alles, was ich brauche. Er ging wieder zurück. Viele Leute gehen wieder zurück, wo sie herkommen. Wenn Gott dich erlöst hat, geh nicht mehr zurück, wo du herkommst. Wenn Gott dich befreit hat, geh nicht zurück an die alten Plätze. Also ich muss in die Kneipe gucken, wie die noch, ob noch die Brüder am Stammtisch sind. Nur als Beispiel. Du hast am Stammtisch nichts mehr zu suchen. Denn in dem Augenblick riechst du diesen Duft vom Wirtshaus. Und das zieht dich rein und lass dich nieder. Und es fängt ganz klein an, genauso wie es damals angefangen hat, genauso klein mit deinem Glas oder mit der Zigarette oder mit dem Joint oder sonst was, fängt es wieder an. Wir müssen gegen die Depression, Frust, Sünde, egal was es ist, angehen. Und die Sünde kommt wieder zurück. Hast du mich nicht mehr lieb? Magst du mich nicht mehr? War ich dir nicht lieb genug und nett genug und so weiter? Die Angst, die Befürchtung kommt zurück. Da muss nur eine Rechnung kommen, nur noch ein Brief oder Anruf von der gleichen Person oder was der Angst eingejagt hat und schon wieder ist die Angst da. Du musst eine Mauer um dich herum bauen, eine schützende Mauer. Und du musst dich einmauern. Einmauern. Und wie mauert man sich ein? Paulus sagt, wenn man in Zungen betet, erbaut man sich selbst. Und je mehr du in Sprachen betest, desto höher wird die Mauer. Desto mehr mauerst du dich ein. In Sprachen beten. Denn wenn wir in Deutsch beten, beten wir manchmal Unsinn zusammen. Dinge, mit denen eigentlich der liebe Gott nicht viel anfangen kann. Aber wenn wir in Sprachen beten, betet der Heilige Geist. Und der sagt Gott, was bei uns los ist. Der erforscht die Tiefen deiner Seele, dein Unterbewusstsein. Und das sagt er dann dem Herrn. Die ausgewanderten Geister, die wollen wieder zurück. Die Probleme wollen wieder zurück, die Schwierigkeiten, die Sorgen, die Krankheiten wollen zurück. Wir müssen die Tür zumachen. Diese Tür nicht mehr. Diese Tür nicht mehr. So, gestern haben wir auch noch gehabt, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Es ist so wichtig, das zu halten, was du hast. Nicht das, was du nicht hast, sondern was du hast. Du hast Heilsgewissheit, halt sie fest. Danke Gott für die Vergebung deiner Sünden. Du bist getauft und du solltest deinen Tauftag und du solltest deine, auch wenn du den Tauftag oder den Taufspruch nicht mehr weißt, du solltest deine Taufe festhalten. Satan, du sollst eines wissen, ich habe mit dir nichts mehr zu tun. Ich bin mit Jesus verheiratet. Ich bin mit Jesus verbunden. Ich habe einen Bund mit ihm geschlossen und ich habe mit dir nichts mehr zu schaffen. Du musst immer wieder dem Teufel sagen, mit wem du verheiratet bist. Überwindung geschieht in der unsichtbaren Welt. So stark wie du im Geist bist, so bist du wirklich. So, das heißt, so stark wie du in deiner Überzeugung bist. Also die Kraft entwickelt und entsteht in der Überzeugung. Und deshalb schaffe an deiner Überzeugung. In der Bibel heißt es, wer da steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Also, werd nicht zu eingebildet. Werd nicht zu selbstsicher. Mir kann nichts mehr passieren. Oh, Halleluja, ich bin versiegelt, verblommt, glorifiziert. Und sonst noch was. In dem Augenblick, wo du stolz wirst, fällst du wieder. Jesus, er war sanftmütig und von Herzen demütig. Bleibe demütig. Bleibe demütig, auch was Erlösung anbelangt. Auch was Erlösung anbelangt. Bleibe demütig. Alles, was du bist, bist du aus Gnaden. Alles, was du bist, ist aus Erbarmen. Alles, was du bist, ist aus der Liebe Gottes. Alles, was du bist ein Tagelöhner. Und du lebst nur noch von dem, was der Vater hat. Wir beten im Vater unser, ganz tolles Gebet. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit, dein Wille und so weiter. Es ist so wichtig, du hast gar nichts. Du bist nur ein Tagelöhner. Du lebst jeden Tag neu. Du kriegst immer jeden Tag neu den Auftrag. Gott bespricht mit dir, was heute los sein wird und so weiter. Und alles, was du hast, ist Sein. Sein ist das Leben, das du lebst. Sein ist die Kraft, die du hast. Dein ist die Kraft, dein ist die Macht, dein ist die Herrlichkeit. Und du hast gar nichts. Vergiss es. Deshalb bleibe demütig. In dem Augenblick, wo du dich stark fühlst, wird dein Haus gestürmt, weil du dein Haus nicht bewachen kannst. Denn wo der Herr das Haus nicht wacht oder die Stadt bewacht, wacht der Wächter umsonst. Also der Herr muss dein Haus wachen. Deshalb ist ganz arg wichtig, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, befehle ich meine Familie, befehle ich meinen Partner, befehle ich meine Kinder. Wir müssen tagtäglich wieder ganz neu uns Gott anbefehlen. Befehl dem Herrn deine Wege. Wir müssen tagtäglich neu dem Herrn den Befehl geben. Pass auf mich auf, bitte Gott. Befehl. Das heißt, ich muss den Befehl geben. Gott würde es gerne machen und macht es gerne, will es auch gerne tun, aber er tut es nicht aus Gewalt. Er vergewaltigt uns nicht. Wir müssen einen Befehl erteilen, einen liebevollen Befehl. Kein Kommando. Lieber Gott, pass bitte auf meine Familie auf. Nein, Befehl, und zwar im liebevollen Ton. Heiland, bitte, pass auf meine Familie auf, pass auf mich auf, pass auf meine Gesundheit auf. Auch auf deine Gesundheit muss Gott aufpassen, dass du nicht angesteckt wirst, dass du dich nicht ärgerst. Pass auf meinen Geist auf, lieber Gott. Pass auf meine Gefühle auf, Herr. Und Befehl, ich muss immer wieder einen Befehl an Gott erteilen. Pass auf meine Gefühle auf, sonst reitet mich der Teufel. Und pass auf, dass der Teufel keine Laus mir ins Fell setzt. Pass auf mich auf. Immer demütig Gott bitten. Befehl also dem Herrn deine Wege. Und dann bleibt dein Haus sauber und in Ordnung und ruhig. Wenn du zu selbstsicher bist, im nächsten Moment liegst du auf die Schnauze. Mir ist es als junger Christ sowas passiert. Ich war ganz kurz in einer Geschäftsversammlung christlicher, also in meiner Gemeinde, wo ich Mitglied war. Und da wurde irgendjemand aus der Gemeinde so vom Abendmahl ausgeschlossen oder Gemeindezucht gestellt. Und ich habe etwas, Gott hat mich etwas gelehrt. Weißt du, mich muss niemand lehren. Dich muss auch niemand lehren. Die Salbung ist, die uns lehrt. Weißt du, der Pastor kann viel sagen. Das geht hier rein und da wieder raus. Oder es kann gepredigt werden, wir behalten das nicht. Aber Gott lehrt uns auf seine Art und Weise. Die Salbung lehrt uns. Und die Zeit wird kommen, sagt Jesus, wenn der Geist kommt, dann wird keiner seinen Bruder mehr belehren. So, ich sitze ganz weit hinten als junger Bursche. Zum ersten Mal wollte ich sowieso, alle Männer waren eingeladen in diese Geschäftsversammlung und ich wollte auch mal dabei sein, sehen, was da passiert und so weiter. Und ich habe in meinem Herzen gedacht, Mann. In der Bibel heißt es, mit welchem Maß ihr messt, mit dem Maß wird euch gemessen werden. Ich habe gedacht, Mann. Keine 14 Tage lag ich im gleichen Shit, im gleichen Sumpf. Glücklicherweise hat mich niemand gesehen und niemand erwischt. Und ich war so froh, dass niemand von den Ältesten mich entdeckt hat, so wie bei dem Bruder das passiert ist. Und so weiter. Weißt du, das war für mich Johannes, wer da steht, sehe zu, dass er nicht falle. War so eine Lektion, dass ich gesagt habe, ich werde niemand verdammen. Ich weiß gar nicht warum, die Hintergründe, wieso der das und das gemacht hat. das ging nur, eigentlich war Sonja Lappalie, der hat ein paar Liederbücher mitgenommen aus der Gemeinde. Und die haben gefehlt und jemand hat bei ihm zu Hause besucht und entdeckt, die Liederbücher aus der Gemeinde sind bei dem zu Hause. Der wäre ein Dieb. Solche Lappalien, weißt du, aber Gott hat mich gelehrt hier in dieser Situation. Reg dich nicht auf. Ärger dich nicht. Sei nicht kleinkariert. Mit welchem Maß ihr messt, mit dem Maß wird euch gemessen werden. Der Feind will also mit Gewalt zurück, wie auch immer. Wenn er jetzt nicht über Sünde zu dir zurückkommt und dich nicht so bestürmen kann und so weiter, dann wird er versuchen, dich übermütig zu machen, dich stolz zu machen oder dich in eine Routine zu bringen, so aus Gewohnheit. Und plötzlich merkst du nicht, er ist wieder drin, so aus Routine oder Gesetzmäßigkeit. Und wir neigen immer wieder, auch als wiedergeborene Christen, obwohl wir den Heiligen Geist haben und die Leitung des Heiligen Geistes haben, wir wollen wieder Ordnung bringen, System reinbringen, Prinzipien, Grundsätze. So, der Heilige Geist arbeitet nicht mit Prinzipien, Grundsätzen, obwohl er macht es, aber auf seine Art und Weise. Wenn es uns mit Sünde nicht zu Fall bringt, dann mit Pharisäertum. Und das ist viel schlimmer. Weißt du, da denkt man, das ist in Ordnung, so ein Pharisäer, so ein Heiliger, so anständig, so gottesfürchtig, mit dem Wort Gottes sogar noch begründen. Und man begründet sogar die Sünde mit dem Wort Gottes, die Pharisäer. Es steht geschrieben. Der Feind will also mit aller Macht zurück. Er will versuchen, wieder die Gewohnheiten, die du hast, versucht er irgendwie in dein Leben reinzubringen. Und vielleicht zieht er, und das ist bei Befreiung ganz arg wichtig, vielleicht zieht er aus dem ersten Stock raus und zieht im zweiten Stock oder im dritten Stock ein. Kann auch passieren. Weißt du, so frommer Teufel. Ich habe so religiös, und ich könnte jetzt Geschichten erzählen, und die sind tatsächlich, das hat Hand und Fuß, und Gott hat mir die Dinge offenbart. Weißt du, da fährt der Teufel, nur als Beispiel des Ruhen im Geist, dass jemand zu Boden fällt und am Boden liegt. Wunderbare Sache, wunderbare Erfahrung. Wir lassen manchmal die Leute liegen und richten die nicht auf. Wir sollten die durchbeten, bis sie frei werden. Denn hier sind Fürsten und Mächte am Werk, die den Mann oder die Frau hinlegen. Oder dass der Geist sich wehrt und nach rückwärts fallen und so weiter. Es sind so viele Fragen und Dinge. Aber, der Herr hat angerührt. Der Herr hat was getan. Da ist was passiert. Und eigentlich ist hier nichts passiert. Ich habe so einen Fall gehabt in Heilbronn in meiner Gemeinde. Und ich erzähle dieser Gemeinde oder diesen Fall. Weißt du, da war eine Schwester in der Gebetsversammlung. Sobald die kam nach vorne oder selbst im Knien, wenn ich die berührt habe, links oder rechts ist sie umgefallen. Weißt du, ich konnte mit der ich nie greifen, dieses Weibstück. Verstehst? Also immer Altarruf, und ich schon allein, wenn ich die Hände ausgesteckt habe, fiel es um. Aus der Seelsorge wusste ich, die hat okkulte Probleme. Der tiefe okkulte Probleme, die ist ganz tief mit Okkultismus verstrickt. So, und ich habe gedacht, liebe Zeit, irgendwann kriege ich dich. Und wir hatten dann Gebetsstunde, da waren vielleicht nur ein paar Leute, waren ganz wenige Leute da. Und die war auch da, die war ganz fleißig. Weißt du, religiöse Menschen, die sind in jeder Gebetsstunde, in jeder Singstunde, in jeder Andacht, die sind überall da, die haben auch ein Verlangen nach Wort Gottes, die wollen Hilfe haben, die suchen Hilfe, und die lechzen nach Hilfe. So, und dann war die da. Und dann, wir knieten alle, und ich berühre, und ich zack, fällt um, und ich dachte, jetzt kniest dich auch hin, jetzt operierst du dich richtig, und jetzt behandle ich, und ich bleib, und du, plötzlich fangen an, Dämonen sich zu manifestieren, aus dieser heiligen Schwester, die immer so hinfiel, und links und rechts, und ständig purzelte die nur noch. So, da fingen Dämonen mit großem Geschrei auszufahren. Und dann, nach einer Weile, wo wir dann fertig waren, Geschwister waren entsetzt, dass gerade so was wie in unserer Schwester drin waren, die Leute haben gedacht, das ist Salbung, von wegen, der Teufel zieht aus dem ersten Stock raus und zieht im zweiten, dritten Stock rein. Und dann plötzlich steht sie auf und sagt, Leute, verzeiht mir, alles was da war, bisher hat niemand entdeckt und niemand erkannt, bis zu dieser Stunde, wo ich gesagt habe, jetzt lasse ich dich nicht mehr weiterlaufen, jetzt packe ich's. Und so weiter. Dass niemand entdeckt. Ich wusste, das ist nicht der Heilige Geist. Sie wusste es. Verstehst du? Und die anderen haben immer gedacht, gerade so, das ist was Besonderes. Leute, wir müssen aufpassen, auch mit diesem Besonderen. Und wir müssen Dämonen austreiben. Dämonen, wenn sie sich Menschen bemächtigen, über Menschen kommen. Und wenn du dir nicht habhaft wirst, wenn dir Schlangen so dir unter den Fingern ausgleiten und ausrutschen, das ist sehr fraglich. Also Gewohnheit. Vieles kann zur Gewohnheit werden. Und alles, was zur Gewohnheit wird, ist fraglich. Muss nicht falsch sein, aber fraglich. So. Alte Verletzungen, wenn wir das Haus nicht schützen, nicht bewahren, die Wunden brechen auf. Oder die brechen vielleicht nicht auf, aber wenn Föhn ist, spürst du es. So Wetterumschwung ist, spürst du es. Wenn Veränderung ist, du spürst alte Wunden, wenn irgendwelche politische Veränderungen in der Gemeinde Veränderungen sind oder sonst noch irgendwelche Veränderungen, plötzlich kommt und bricht das auf. Alte Enttäuschungen. Der Teufel kommt mit den alten Enttäuschungen oder Abhängigkeiten oder die alte Umgebung. Plötzlich, da gibt es Leute, die rufen, dich lebt Tag, haben sie nicht mehr angerufen. Aber dann, plötzlich haben sie Interesse nach dir und fragen, wie geht's dir, was machst du, auch wenn es nur zum Geburtstag ist. Die alten Zwänge kommen wieder hoch, die Zugvögel kommen wieder zurück. Der Teufel lässt einen für eine ganze Weile in Ruhe bei Jesus, circa 3 Jahre. Und dann kam er wieder bei der Kreuzigung. Er ließ ihn in Ruhe für eine Weile. So, gib dich nicht in Selbstsicherheit oder wieg dich nicht in Selbstsicherheit, sehr gefährlich. Wir sind im Kriegszustand und wir bleiben im Kriegszustand, bis wir bei Jesus sind. Amen. Ich bin im Kriegszustand, bis ich bei Jesus bin. Und ich muss jeden Tag neu kämpfen, neu den Tag gewinnen. Wir haben mit Riesen jeden Tag zu kämpfen. Und die Riesen sind immer noch nicht ausgetilgt. Die Sintflut hat die Riesen nicht vernichtet, die haben überlebt. Wir sehen in Sodom und Gomorra und wir sehen auch sogar, als die Kinder Israel ins gelobte Land kommen, das wimmelt nur von Riesen. Und die Riesen sind es, was das Volk Gottes aufgehalten hat und was das Volk Gottes gelähmt hat. Riesen sind gefallene Engel. Wir haben zu kämpfen, den guten Kampf. Wo wir ganz stark zu kämpfen haben, Jakobus schreibt darüber, das ist die Zunge. Die Zunge ist ein loses Ding. Wir haben mit loser Zunge zu kämpfen. Der Teufel arbeitet mit loser Zungen. Irgendjemand setzt eine Phrase, irgendein Wort in die Welt, sagt etwas über dich oder über mich, über die Gemeinde, über deine Familie und schon ist der Teufel los. Die lose Zunge. Zunge, die nicht an Gott gebunden ist, ist eine lose Zunge. Fügt sehr viel Leid zu, sehr viel Unglück, diese lose Zunge. Dieses unkontrollierte Reden. Und deshalb, wenn lose Zungen am Werk sind, wir sollen das Maul stopfen, steht in der Bibel. Also wenn jemand schwätzt, Faust nehmen in den Mund rein. Maul stopfen, steht in der Bibel. Stopft den Lästerer das Maul. Du stehst schon, mein Lieber, ich kann es nachgucken. Ich sag dir, wo es steht, wenn es willst. Wir sollen das Maul stopfen. Das ist Lutherdeutsch natürlich, Lutherübersetzung. Dieses unkontrollierte Reden fügt so viel Herzeleid. Und deshalb, der Teufel kämpft mit Worten. Das ist also, wie der Teufel uns tagtäglich angreift, mit Worten. Ob es schriftlich oder ausgesprochen, aber ist es egal. Worte aus einem unheiligen Mund bringen Unglück. Lose Zunge. Worte aus einem unheiligen Mund, aus einem geistlosen Mund, aus einem gottlosen Mund bringen Unglück. Ein wenig Sauerteig verdirbt den ganzen Tag. Und weißt du, da muss nur, und Sauerteig wird zweimal in der Bibel, also da vom Senfkorn, wo Jesus redet, ist Sauerteig gleich als nächstes Gleichnis im positiven Sinne. Sauerteig im positiven Sinne und Sauerteig im negativen Sinne. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und er sagt, das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig, wo eine Frau ein Maß Mehl nimmt und dann das Sauerteig dazwischen mischt und das geht auf. Aber auch der Sauerteig der Pharisäer geht auf. Und wir haben also mit Sauerteig zu tun. Was ist Sauerteig, wenn man jetzt ganz genau nachdenkt? Wenn du, ist Luft, weiter nichts. Es bläht und bläht sich auf, ist etwas Aufblähendes. Geht auf, Sauerteig. Und nur etwas Sauerteig, wenn etwas Sauerteig in Mehl berührt, geht das Ding auf. Wenn ein negatives Wort oder ein positives Wort dich berührt, dir zu Herzen geht, dich trifft, geht's auf. Also Sauerteig geht auf. Und letztendlich ist, wenn du genau hinguckst, was Sauerteig ist, Ich bin jetzt kein Chemiefachmann, aber es ist auf einen Nenner gebracht, es ist nichts anderes wie Luft. Es bläht sich auf. Aufgeblähte Worte. Was wolltest du sagen? Was sagst du? Kohlendioxid, okay. Also ich sage das Luft einfach, das versteht man besser als Laie. Es geht auf, es bläht sich. Und das ist, und jetzt pass auf jetzt mit den Worten, was jetzt zu dir kommen. Das ist geistliche Kriegsführung. Es bläht sich auf. Wenn man zum Türken geht, ich mag den Türken, dann macht er so schönes Brot. Da kommt richtig heiß aus dem Ofen, ganz so richtig, sieht so groß aus. Meine Amerikaner kriegen die Augen nicht mehr zu. Sie sagen, und das müssen wir heute essen. Ich sage, ja, das wird alles gegessen. Und dann macht man auf und geht in sich zusammen, alles aufgeblasen. Aufgeblasen. Das ist Kriegsführung, Kampfführung. Alles bläst sich auf. Auch Gottes Worte. Es werde Licht. Bläst sich auf. Also, in der Bibel ist vom Sauertag Gottes auf der einen Seite das Reden. Das ist also das Inwendige. Das geht auf. Aber auch das Böse geht auf. Sauertag. In Johannes 7, 38. Johannes Kapitel 7, Vers 38. Da heißt es, derjenige, der an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Unser Leben hat einen Ausfluss. Ströme lebendigen Wassers. Was kommt aus deinem Leben raus? Überleg einmal, das ist Kampf. Negatives oder Positives? Pharisäer-Sauerteig oder Sauerteig des Heiligen Geistes? Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und er sagt, als er das fertig war mit der Rede, und da heißt es, der Evangelist fügt dazu, und er sprach von dem Heiligen Geist, der noch nicht ausgegossen war. Inzwischen ist er ausgegossen, der Heilige Geist. Wer also voll Heiligen Geistes ist, wo der auch hinkommt, er verbreitet gesegnete Worte. Er hat eine Atmosphäre, im Esoterischen würde ich sagen, eine Aura, eine Ausstrahlung. Der hat eine Aura. Du in seiner Umgebung 3 Meter gegen den Wind riechst du schon, der kommt. Und 100 Meter nach ihm, weißt du, da war er, ist er gewesen. Also andere werden gesegnet. Wenn die Menschen von dir weggehen, sind sie glücklich oder sind sie traurig? Sind sie gestärkt oder geschwächt? Wenn sie dich verlassen, sind sie, Mutter Teresa hat gesagt, wenn sie möchte über die Welt gehen und mit jedem, wo sie begegnet, sollte Gott danken, dass sie oder ja, dass sie diesem Menschen begegnet ist oder begegnen durfte, dass dieser Mensch ihr, dass sie dem Menschen in den Weg getreten ist, dass der Mensch dankt für diese Person. Können die Menschen Gott danken für dich? Wer an mich glaubt, sagt Jesus, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Oder wer an die Schrift glaubt, und es meint das Alte Testament damals. Eigentlich sollten wir so weit sein, wenn Menschen mit uns in Berührung kommen, so wie der Schatten von Petrus die Menschen heilte, so sollte unsere Aura, ich nehme dieses Wort Aura, ist nicht in der Bibel, also unsere Ausstrahlung wäre das richtige Wort. Unsere Ausstrahlung sollte die Menschen heilen, sollten die Menschen inspirieren, sollten die Menschen befreien, die Menschen sollten sich sicher fühlen, die Menschen sollten angstlos werden in unserer Umgebung. Das sind Ströme lebendigen Wassers, die von unserem Leibe fließen. Sie sollen gesegnet sein, sie sollen ermutigt sein. Ich möchte genauso wie dieser sein. Frühere Christen, so vielleicht vor 50 bis 100 Jahre, da hört man und da liest man Zeugnisse, wo die sagen, ich möchte genau so sein wie der. Ich möchte genau das sein wie der. Und so weiter. Haben die Menschen so ein Vorbild in dir? Und das ist geistlicher Kampf, dass du Spuren zurücklässt, dass die Menschen sagen, ich möchte genauso sein wie der. Dass wir Vorbilder sind. Wir haben keine Vorbilder mehr. Wir haben keine Heilige mehr. Wir haben keine Menschen mehr, die etwas repräsentieren, darstellen. Dass sie sagen, ich möchte genauso sein wie der. Oder dass der Chef, ich kenne früher, heute ist es nicht mehr so der Fall, leider, weil die Christen dumm geworden sind. Das Salz ist dumm geworden, ist doch nichts mehr nütze. Taugt nicht mehr. Leider, das Christentum ist so in sich zusammengefallen, da ist die Substanz verloren. Aber früher, Weißt noch, so als ich anfing zu predigen, Pastor Matutis, hast du Leute? Schick diese Leute zu mir. Die Christen, die sind zuverlässig, die sind pünktlich, die sind das und die sind das und die sind das. Also auf die kannst du, mit denen kannst du bauen. Oder schicken, haben Sie nicht solche Leute in Ihrer Gemeinde? Und ich würde sofort einstellen. Heutzutage ist das nicht mehr da. Christen sind auch Nörgler, sind unzuverlässig, unpünktlich oder schlampig, arbeiten schlampig und so weiter. Also das ist heute nicht mehr diese Qualität. Der Christ hat nicht mehr diese ritterliche Qualität. Das Salz ist dumm geworden. Was nützt es, die ganze Waffenrüstung, wenn das Salz dumm geworden ist? Also geistliche Rüstung oder Zurüstung, das ist vielmehr, das ist etwas von innen her. Wenn das Herz voll ist, was ist in unserem Herzen drin? Das Reich Gottes, so schreibt Paulus, besteht nicht in Worten, sondern in der Kraft. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Hat unser Glaube noch Kraft? Ich möchte es. Ich möchte, dass so eine Gemeinde hier in Berlin ist, dass Leute, Arbeitgeber anrufen und sagen, haben Sie da ein paar Leute in Ihrer Gemeinde? Ich möchte Leute von Ihrer Gemeinde einstellen. Die sind pünktlich, die sind zuverlässig, die sind exakt, die arbeiten genau und die stehlen nicht, die machen das nicht, die machen das nicht, die machen auch keine krumme Sachen. Solche Leute suchen wir. Und wir möchten solche Leute werden mit Qualität. Und die halten durch, denen ist nicht zu viel. Und die gehen auch die zweite Meile, die machen auch Überstunden, wenn es nötig ist. Auch unbezahlte Überstunden. Ich weiß, wir brauchen Geld. Aber Leute, wir können vergessen, ich halte nichts von Diakonie. Ich halte auch nichts von Caritas. Vergessen wir. Die kriegen genauso viel Geld vom Arbeit, von den Behörden und von der Krankenkasse und so weiter. Der Dienst, was sie einmal die Caritas oder die Diakonisten gemacht haben, ist längst nicht mehr, dass man aus Liebe gedient hat. Die kriegen genau den gleichen Lohn wie die Rotkreuzschwestern. Oder Malteser. Nur nebenbei. Wo ist die Liebe, der Dienst aus Liebe? Gibt's nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr suchen. Ausgewandt. Du siehst, wovon wir uns bekehren müssen und was sich bei uns verändern muss in unserer Gesellschaft. Deshalb diese Rüsttage. Wir Christen sollten alternativ sein zu dieser Welt. Das ist geistliche Kampfführung. Du brauchst ein ganz starkes und das Haus sauber zu halten. Du brauchst ein starkes, gesundes Selbstbewusstsein. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich möchte anders sein. Ich habe eine andere Bestimmung. Ich möchte Wein sein. Weißt du, wie Wein entsteht? Ich will jetzt kein Bier brauen, aber ich will Wein. Wein wird, die Traube wird gepresst und dann ist ein Prozess der Gärung. Es gärt. Und da steht in der Bibel mal, in Moab ist nicht so guter Wein, dann beschreibt ein anderes Volk, ist besserer Wein und es ist nicht umgeschüttet worden. Weißt du, es muss immer die Hefe abgesiebt und abgenommen werden, aber es muss liegen, die Hefe muss sich setzen. Und dann, wenn sich die Hefe gesetzt hat, dann wird wieder abgeschüttet und wieder neu wird die Hefe gesetzt. Und ein guter Wein liegt viele Jahre. Ein guter Wein liegt viele Jahre. Also einmal gepresst, aber dann liegt viele Jahre. Ruht. Wenn unser Inneres gesund ist, können wir auch äußerlich gesund sein. Von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was drin ist, kommt raus. So, wir gehen weiter. Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Aber wir müssen diese Dinge auch nehmen. Wir haben diese Tage gehabt, Vater, du hast mir nichts gegeben. Und der Vater sagt, was mein ist, ist auch dein. Wir müssen uns immer bedienen. Gott bedient uns nicht, wir müssen nehmen. Und da sind viele Gotteskinder zu feige, die warten, bis Gott mir das gibt, bis Gott mir das zeigt. Vieles hat er schon längst gezeigt, er wird uns nichts Neues zeigen. Was wir alles wissen müssen, steht alles in der Bibel drin. Also eigentlich braucht Gott uns nichts zu zeigen. Es ist Dummheit, wenn Gott uns noch was zeigt. Gott muss uns nichts zeigen. Er muss uns mit der Nase vielleicht draufstoßen. Das ist vielleicht das Einzige, was passieren muss. Aber eigentlich, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen oder gelesen haben, ein paar Mal durchgelesen haben, von vorne nach hinten und von hinten nach vorne, von oben nach unten, von unten nach oben, wenn wir die Bibel so kennen, dann haben wir es genau erfahren, was ist. Ich weiß nicht, was Gottes Wille ist. Jetzt heißt, tue. Sei Täter des Wortes. sei Täter des Wortes, tue. Wir sollten, und erst, es gibt manchmal knifflige Situationen, wo ich nicht mehr weiß, wie verstehe ich das Wort, weil es 2000 Jahre weg ist und 2000 Kilometer weg ist, wie verstehe ich das Wort Gottes? Da kann ich Gott noch fragen um Rat, aber mehr nicht. Eigentlich, was wir wissen sollen, steht in der Bibel alles drin. Es muss uns nur jetzt klar werden. Gott will uns zurüsten, das Haupt salben und stark machen, dass wir es verstehen, begreifen, dass wir in der Salbung sind, und die Salbung wird euch lehren. Was du wissen sollst, das wird er dich draufbringen. Also, du wirst die Geschicklichkeit entwickeln. Und Gott trainiert die Seinen. Gott übt mit den Seinen. Der gute Kampf ist also eigentlich unter der Salbung Gottes, dass man das lernt. Der Heilige Geist beflügelt uns. Er inspiriert uns, der Heilige Geist. Er begeistert uns, der Heilige Geist, und sagt, Mensch, das ist es. Und morgen kann es sein, dass er wieder ganz was anderes, was er dir zeigt. Und so führt er Stück für Stück, Etappe für Etappe, Abschnitt für Abschnitt. Und heute ist die Front hier und morgen ist die Front da. So, und der Herr bringt uns in die Position, wo wir hingehören und wo wir kämpfen sollten, den guten Kampf des Glaubens. Und hier mit seinem Wort. Er sagt uns das richtige Wort, das Codewort, das Passwort, und jetzt kämpfe, mach, was ich dir gesagt habe. Und erst wenn ich das gemacht habe, was er gesagt hat, kommt das nächste. Aber so meist, die meisten Leute, die wollen so viel Worte Gottes haben. Herr, zeig mir, sag 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 mir. Und tun? Nicht viel. Und tun nicht viel. Was er euch sagt. Und wir müssen lernen, abschnittsweise, schrittweise zu kämpfen, zu arbeiten. Abschnittweise, schrittweise. Die Jünger mussten zuerst die Krüge mit Wasser füllen. Und als sie da fertig waren, und Herr, wie geht's jetzt weiter? Und dann sagt der Herr, gib es dem Speisemeister. Und dann schenkt's aus. Und dann das und so weiter. Erst wenn wir das eine getan haben, Gott kann uns nicht weiterführen. Deshalb stehen wir auf der Stelle oder treten auf die Stelle, bewegen uns gar nicht, kommen auch gar nicht vorwärts, weil wir das eine noch nicht ausgeführt haben. Wenn wir die eine Lektion, die Grundausbildung gelernt haben, dann führt er uns weiter. Wir müssen die kraftvolle Worte Gottes kennen. Und in der Bibel heißt es, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Wir müssen die Worte Gottes aufsaugen. Die Worte Gottes, die aus seinem Mund kommen, aufnehmen. Und erst diese Worte funktionieren. David war so ein einfacher Krieger. David war ein unerfahrener Krieger. Eigentlich Hilfsarbeiter war er, wenn man so sieht. Also der Goliath und seine Brüder, das waren alles geübte Krieger. Saul in der Rüstung und so weiter, hat sogar eigene Rüstung gehabt. Und so weiter. Das waren geübte Krieger. David war ein Lausbub, ein Bengel nur. Hat keine Ahnung vom Kriegen gehabt. Und seine Brüder machen ihm sogar Vorwurf, du interessierst dich nur für den Krieg, du willst sehen, wie das zugeht und so weiter, bis Nase weiß. Aber der hat Kriegen gelernt. Der konnte kriegen. Und weißt du, wo der gelernt hat? Seine Kraft gesteigert. Da sagt er, König, als dein Knecht die Schafe seines Vaters gehütet hat, da kam der Bär. Ich habe dem Bären Schaf abgenommen. Und dann kam der Löwe. Ich habe dem Löwen Schaf abgenommen. Du siehst also, es ist nicht Fantasie, sondern David sagt, oder könnte auch Wolf zuerst sein, vielleicht hat er zuerst mal sein Schaf vom Schakal befreit. Also bevor er mit dem Löwen. Aber Löwe und Bär, das waren schon das Schlimmste. So, er hat schon vorher gekämpft, bevor er mit Goliath den Kampf aufgenommen hat. Es ist nicht, dass er jetzt nur auf den Goliath zugeht. Er war schon trainiert, bloß auf einer anderen Art und Weise. Auf die geistliche Art und Weise war er schon trainiert. Der war schon trainiert draußen bei den Schafen des Vaters, und wenn da irgendein Wolf oder ein Bär oder Löwe kam, hat er es angegriffen. Er hat nicht gewartet, bis der Löwe Schäfchen zerrissen hat. Nein, er hat es aus dem Maul ihm gerissen. Und er sagt es, und das habe ich aus dem Maul gerissen und mein Schäfchen befreit. Du musst vorher mit Löwen und Bären gekämpft haben, bevor du mit Goliath kämpfst. Das heißt auf Deutsch, bevor du für 1.000 Euro betest, musst du für 1 Euro beten gelernt haben. Wenn es klappt mit 1 Euro, klappt es auch mit 10 Euro nachher. Dann klappt es auch mit 100 Euro. Und dann klappt es auch mit 1000 Euro. Wir müssen zuerst einmal, und das solltest du zuerst einmal für 1 Euro, mit 1 Euro umgehen können. Und ich habe meinem Sohn mal, er sagt, wie werde ich reich? Weißt du, Kinder wollen reich werden. Ich habe gesagt, ich weiß schon, wie du reich werden kannst. Willst du wissen, wie man reich wird? Ich habe ihm irgendwann mal 100, das ist schon lange her, 100 Mark gegeben und gesagt, und hör mal, nimm diese 100 Mark und leg es in die Bibel rein und behalt die 100 Mark und gib die nie aus. Und wenn du dir ausgibst, füll diese 100 Mark immer wieder auf. Also lern mit 100 Mark umzugehen. Lern mit 100 Mark. Er ist reich, bis heute noch nicht reich geworden. Aber er muss lernen, mit den 100 Mark umzugehen. Und wenn ich frage, David, wie sieht's aus? Also, die 100 Mark, die sind immer noch in der Portemonnaie. Und ich gucke, dass ich immer die 100 Mark zusammenkomme. Dass ich nie unter 100 komme. Und immer wieder sich an 100 erinnert. Man muss sich ein Ziel setzen. Ich will nicht unter. Und ich will das erreichen. Wir können nur erfolgreich sein und erfolgreich kämpfen, wenn wir uns Ziele setzen. Ohne Ziele, ohne Ausrichtung und ohne Orientierung können wir nicht den guten Kampf kämpfen. Also leg dich fest. Herr, ich möchte 1000 Euro haben, aber zuerst einmal muss ich lernen im Kleinen. Dr. Cho in Korea, dieser große Prediger, der so eine riesige Gemeinde hat. Dr. Cho, als er junger Pastor war, hat gebetet, lieber Gott. Und dann hat er irgendwo auf so Katalog ein Fahrrad deutscher Qualität made in Germany gefunden, ausgeschnitten, in seine Bibel eingeklebt und sagte, lieber Gott, ich möchte so ein Fahrrad haben. Dieses Fahrrad, bevor er seine Bibel aufschlug, hat immer dieses Fahrrad gesehen. Oh Gott, dieses Fahrrad, es wäre so schön, wenn ich dieses Fahrrad hätte. Und dann hat Gott gesagt, ja, du kannst kriegen, aber du musst ja schwanger werden davon. Du musst schwanger werden vom Fahrrad. Was du brauchst, du musst schwanger werden von dem, was du brauchst. Du brauchst Sieg. Du musst erstmal schwanger werden von diesen Dingen und es in deinem Herzen tragen und im Herzen einfach mitgehen und Herr, dieses Fahrrad werde ich kriegen. Das gilt auch für andere Sachen. Rauchen abzulegen oder Alkohol oder Krankheiten oder Probleme oder Herr, ich will glücklich werden. Und du weißt es, es ist nichts Schlimmeres, als unglücklich zu sein. Herr, mach meine Seele glücklich, erquicke meine Seele, hilf, dass ich auffahren kann. Wir müssen lernen, den guten Kampf zu kämpfen. Und ein guter Kampf wird gekämpft, wenn der Heilige Geist uns überschattet. Der Heilige Geist uns zeigt, das solltest du haben. Das ist, was Gott will. Das ist, was du brauchst, damit du schneller deine Geschwister in der Gemeinde besuchen kannst. Fahrrad. Inzwischen hat er dann sogar Auto sich dann nachher gewünscht, später, und ist schwanger vom Auto gewesen. Wir müssen es im Herzen tragen, bis das Herz voll ist. Das geht im Mund über, du fängst an zu sprechen, daran zu arbeiten. David, der war stark von den Worten Gottes. Er war stark von Gott. Er war stark mit Gott. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Draußen hat ihm Haufen Sachen gefehlt. Glaub mir das. Glaub doch nicht, dass er da im Geld geschwommen ist, dieser arme Bub. Mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte. Und dann geht er auf den Goliath zu. Wie kämpfe ich? Er hat mit dem Bären schon vorher gekämpft, mit dem Löwen schon gekämpft und das schon und mit der Steinschleuder. Ich kann mir vorstellen, bevor er da auf den Goliath geschossen hat, hat er Spatzen geschossen. Gibt's nicht, aber andere Vögel in Israel. So auf Spatzen. Also einfach so, der hat schon trainiert, Blackbüchse hingestellt und schon getroffen. Der trainiert. Du wirst doch nicht im Ernst glauben, dass er einfach Schleuder genommen hat und jetzt, pass auf, jetzt mach ich's. Der war ein Profi, das war ein Scharfschütze. Mit der Steinschleuder, er war Scharfschütze, er war schon geübt. Und dann hat er gesagt, Herr, aber ich vergesse meine Übung. Nicht mit Menschenkraft und nicht mit Menschenwasser, sondern mit der Kraft Gottes geschieht. Es geschieht nicht durch Heer und es geschieht nicht durch Kraft, sondern durch den Geist des Herrn. Und als er zum Goliath geht, dann sagt er, du kommst zu mir mit dem und dem und dem und ich komme im Namen des Herrn. Ich komme im Namen des Herrn. Handelst du im Namen des Herrn? Kommst du im Namen des Herrn? Gehst du auf deine Probleme im Namen des Herrn? Kannst du im Namen des Herrn auf deine Probleme zugehen? Traust du dir das zu? Und nicht nur, dass du dir zutraust. Jetzt, du musst sehen, der Mann spricht das auch aus. Ich komme im Namen des Herrn, Goliath. Der sagt es dem Goliath ins Gesicht, der schleudert, bevor er mit dem Stein schleudert, schleudert er den Namen des Herrn ins Gesicht. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Wir sind zu feige, bisschen zu falsch. Wenn wir Mut haben und Kühnheit haben, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, gebe ich dir. Und weißt du, was das bedeutet? Jesus, er gibt Jesus weiter. Knast, Peitsche, Tracht Prügel. Das haben die gekriegt, die Apostel, weil sie Jesus weitergegeben haben. Der Mann wäre nie auf die Beine gekommen, wenn sie nicht Zivilcourage gehabt hätten und sagt, im Namen Jesus steh auf und geh. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Hast du die Zivilcourage, auf Leute zuzugehen und Leute zu behandeln im Namen des Herrn? Leute zu massieren im Namen des Herrn? Leute anzugehen im Namen des Herrn? Wenn du das aussprichst, fangen die Leute an zu zittern, kriegen weiche Knie. Wenn du im Namen des Herrn kommst und wenn du die Salbung hast, und das kannst du bist nur kühn, sonst bist du ja feig. Und du bist nur kühn, wenn du die Salbung hast. David hatte die Salbung. So im Namen des Herrn. Und das ist das Veränderte, das ist das Großartige, die Waffen des Geistes. Die Bibel spricht von diesen Waffen. David hat damit gekämpft. Das war sein Argument, sein Leben draußen. Es ist noch interessant beim David, warum er so erfolgreich war. Von ihm heißt nur so belanglos, ein schöner, bräunlicher Junge. Es ist nicht oberflächlich. Es ist nicht nur Larifari oder es nur noch so, weil die Schreiber nichts gewusst haben, was darüber zu schreiben. Ein schöner, bräunlicher Junge. Weißt du, was das auf Deutsch war? Da hat so viel Sonnenbrand. Und so viel, da war so viel in der Sonne. Da war so viel allein draußen mit Gott. Der hat so viel mit Gott Gemeinschaft gehabt. Der war so eins mit der Schöpfung, mit dem Schöpfer, mit der Natur, mit Gott und mit der Welt. Der war so mit Gott verbunden. Ein schöner, bräunlicher Junge. Weißt du, wir lesen das nur. Und es ist nur so, damit die Dummen es nicht verstehen. Nur deswegen steht es in der Bibel. Und die Klugen weiser draus schöpfen. Ein schöner, bräunlicher Junge. Hat viel Gemeinschaft mit Gott gehabt. Das Geheimnis unseres siegreichen Lebens ist viel Gemeinschaft mit Gott. Viel Gemeinschaft mit Gott. Und du kämpfst nicht mit natürlichen Waffen, sondern mit übernatürlichen Waffen. Das Kreuz. Das ist so eine übernatürliche Waffe. Wir sollten uns am Kreuz nicht schämen, obwohl das Kreuz eine Mordwaffe ist. Könnte es genauso Maschinengewehr aufhängen. Auch sowas ähnliches. Das ist eine Mordwaffe. Aber unter diesem Zeichen siegen wir. Das Kreuz. Du kämpfst mit den Zusagen Gottes. Die Waffen, die wir haben, sind nicht natürlich, sondern übernatürlich. Natürlicher Art. Gott kämpft für uns. Du kämpfst mit der Verheißung Gottes. Du kämpfst mit der Kraft Gottes. Du hängst eigentlich von der Kraft Gottes. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Du bist von Gott abhängig. Total abhängig. Du bist abhängig von der Zustimmung Gottes, wenn du mit den Waffen des Geistes kämpfst. Wenn Gott nicht mitmacht, wenn Gott nicht mitbeschützt und Gott nicht mitarbeitet, vergiss das alles. Du kämpfst nicht mit deiner Stimmung und deinen Gefühlen, du kämpfst mit Gottes Verheißungen. Und da brauchst du eine extreme Schulung, damit diese Waffen richtig eingesetzt werden. Und du brauchst hier den richtigen Training. Es ist interessant, wie Gott seine Diener ausbildet, sein Volk. Wir lesen immer, wie Jerichos Mauern gefallen sind. Diese Geschichte, da könnte ich noch eine ganze Bibelwoche machen. Fall von Jerichos Mauern. Da steckt so viel Dynamit und so viel Sprengstoff drin. Jetzt musst du vorstellen, was da passierte, bevor Jerichos Mauern fielen, bevor sie 13 Mal um Jericho rummarschiert sind. Da hat Gott etwas getan und etwas gezeigt. Oder Gott hat Josua gezeigt, Josua. Die waren jetzt lang genug in der Wüste. Da sind viele geboren in der Wüste. Jetzt wird eine Beschneidung stattfinden. Im Angesicht der Einwohner von Jericho wurden die Männer beschnitten. Bevor sie um Jericho marschierten, haben sie eine Schwächung erlebt zuerst einmal. Beschneidung verursacht Schmerzen, Beschneidung verursacht Schande. Und zwar öffentlich, die sind beschnitten worden, öffentlich in Gegenwart von Jericho. Leute, die Leute haben runtergeguckt und haben gesagt, blöde Hammel. Soll das Sieg sein? Im Angesicht der Leute von Jericho, der Kananiter, sind sie beschnitten worden. Das war der Einstieg in den Kampf des Glaubens. Das war Einstieg für die Einnahme des verheißenen Landes. Das war das Geheimnis, die Beschneidung. Ich will jetzt nicht, dass jetzt jemand kommt und sagt, dass wir müssen Juden werden und uns beschneiden lassen. Aber diese geistliche Beschneidung, mit der geistlichen Beschneidung steht und fällt. Und zwar diese Beschneidung im Angesicht der Leute von Jericho. Eine öffentliche Beschneidung, nicht in der Kammer irgendwo oder auf dem Krankentisch oder beim Rabbiner. Die Beschneidung fand in Front von Jericho. Wahnsinn. Wenn du das liest, haust dich um. Die Welt wird zittern. Die Welt wird sich fürchten. Die Welt wird in die Knie gehen, wenn wir im Angesicht der Berliner uns beschneiden lassen. In Gänsefüßen, was das Beschneidung im geistlichen Sinn bedeutet. Wenn wir alles Weltliche ablegen, wenn wir alles, was nicht Gott meint, oder unser Bund mit Gott erneuern und sagen, Herr, mit dir zusammen wollen wir jetzt vorwärts gehen. Das Beschneidung war Bündnis. Obwohl viele schon beschnitten waren, sie haben sich noch einmal beschneiden lassen und sich schwächen lassen. Und das bewirkt Passion. Das bewirkt Leidenschaft. Es gibt kein Zurück mehr. Wer beschnitten ist, beschnitten. Es gibt kein Zurück mehr. Beschneidung, ein großes Thema in der Bibel. Ein Zeichen des Volkes Gottes. Bist du schon beschnitten? Weißt du, ich habe gestern Epheser 4 und 5 gelesen. Und dann nicht die Waffenrüstung. Das ist das allerletzte zuletzt. Aber wie steht's zu Hause, Mann und Frau? Wie steht's Eltern und Kinder? Wie steht's Kinder und Eltern? Und so weiter. Wie sieht's aus, Boss, Chef und Mitarbeiter? Und wie sieht's aus im privaten Bereich? Das ist. Und dann die Beschneidung. Ich kann alles. Ich muss nicht alles. Verzichten. Und in der Bibel heißt es, und jetzt kommt Kampf. Was ist Kampf? Wer dann in die Front geht, enthält sich. Wer in die Front geht, enthält sich. Und meine Lieben, es kann durchaus sein, dass das eine und das andere, wo wir uns enthalten müssen. Vielleicht kein Fernseher, vielleicht kein Dis, vielleicht kein Dis, vielleicht kein Dis. Es kann so viel sein. Enthält sich. Auch der Speise. Paulus sagt, ich kann alles. Ich kann haben und nicht haben. Ich kann sein und nicht sein. Und ich war da und da. Sich enthalten. Wer in einen Krieg geht, und dann kann es sein, dass du 36 Stunden an der Front im Schützengraben liegst. Enthält sich und schreibt nicht Liebesbriefe. So schön wie Liebesbriefe sind. Denkt nicht an zu Hause. Wir müssen lernen. Ein guter Krieger hat Scheuklappen. In aller Liebe. Ein Pferd, das geradeaus rennen muss, hat Scheuklappen. Ein Kind Gottes, das das Ziel erreichen will, hat Scheuklappen. Die Menschen, die den Mond erreichen wollten, und die haben es erreicht, die hatten Scheuklappen. Und ich habe den Astronauten gehabt, mal der auch mal oben war auf dem Mond, ist Kind Gottes, gibt Zeugnis, hat Zeugnis gegeben und da gesagt, als wir geflogen sind, wir durften an gar nichts anderes denken. Unsere ganzen Gedanken wurden zuerst mal trainiert und trainiert. Wir konnten dort mal was sagen, nachher Grüße nach Hause schicken. Aber wir mussten alles vergessen und wir mussten uns auf das Ziel konzentrieren. Wir mussten alles vergessen. Und wir durften da nicht irgendwelche Gefühle haben, jetzt werde ich schwach oder sonst was. Du musstest sogar bereit sein zu sterben, denn du wusstest nicht, ob du zurückkommst. Kein Mensch wusste bisher, ob man von drüben noch zurückkommt. So, du musstest alles dran setzen und es gab, dass ich verabschiedet von zu Hause und wir glauben, dass wir zurückkommen, das hat er gesagt. Wir haben gehofft, dass wir zurückkommen. Und wir wussten vielleicht im gewissen Sinne, dass wir zurückkommen. Aber es hätte genauso anders sein können, dass wir nicht mehr zurückkommen. Und wir mussten auch das in Kauf nehmen, dass wir nicht mehr zurückkommen. Also, wer kämpft, der enthält sich dem Allen. Ohne Schmerz, ohne Opfer, kein Gewinn. Ohne Hingabe kein Gewinn. Deshalb sind Feuerproben zu bestehen. Gott erlaubt deshalb auch hier in kleinen Dingen, dass das, was du erkannt hast, das, was du erlebt hast, das, was du erfahren hast, eingebrannt wird. Ton wird bearbeitet vom Hand und Meister, wird geformt. Und wenn es geformt ist, kommt es in den Ofen, wird es eingebrannt. Wird gebrannt. Und dann wird's fest. Und so ist auch mit Gott. Wir kommen alle in den Ofen, damit wir eingebrannt werden. Und damit wir gebrannt werden, gehärtet werden. Und Gott härtet die Seinen ab. Sei und werde ein Überwinder. Das heißt, du musst abgehärtet werden. Kinder Gottes müssen abgehärtet werden. Und es ist egal, was passiert, egal wie es geht. Weißt du, Schlappschwänze werden nie den Himmel erreichen. Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Schwächlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Lahme werden das Reich Gottes nicht sehen. Blinde werden das Reich Gottes nicht sehen. Du musst abgehärtet werden. Du musst eine Lösung finden in jeder Situation. Wir kommen durch. Und nur Menschen, die abgehärtet worden sind, gewinnen die Schlacht. Bist du schon abgehärtet? Unsere Gesellschaft ist nur von Weichlingen. Besteht nur aus Weichlingen. Wir sind nicht abgehärtet. Ah, Angst vor Spinnen. Zu viel Stress. Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet wie die anderen. Durchwacht, Schiffbruch, Katastrophe. Wie, da dreimal Schiffbruch gehabt. Wir lesen nur einmal, was uns berichtet wird. Guck mal, Offenbarungseid, Totalschaden. Alles ist drin. Bist du abgehärtet als Krieger Gottes? Heilige Kämpfer Gottes? Bist du bereit, alles dran zu setzen? Vielleicht machen, ich heiße das nicht gut, aber die Terroristen machen uns vor in das Islamische. Eigentlich sollten Christen für ihren Heiland, Jesus Christus, ihr alles dran setzen. Auf Gedeih und Verderb, koste was es wolle. Dass es alles in die Waagschale gelegt wird. Und warum? Weil wir eine große Belohnung haben. Die Seelen unter dem Altar ist sogar ein Siegel. Die Seelen unter dem Altar. Und von den 12 Aposteln sind 11, oder sagen wir mal jetzt 10, sind keines natürlichen Todes gestorben. Ich meine, jetzt Judas hat sich erhängt. Aber Paulus, und wenn ich Paulus dazu zähle, also außer Johannes, sonst alle anderen sind keines natürlichen Todes gestorben. Die sind alles irgendwie als Märtyrer irgendeiner Art und Weise zugrunde gerichtet worden. Alle großen Missionare, die wirklich was bewirkt haben, die haben ihr Leben in die Waagschale geworfen für den Herrn. Esther, dieses feine Mädchen, die hat ihr Leben in die Waagschale geworfen. Was glaubt ihr, wir hätten nicht Holocaust gehabt hier im Dritten Reich, wenn wir wenigstens eine Frau, ein Mädchen hätten wie die Esther gehabt, die einfach alles sagt, ich mach's und ich werde den Hitler den Kopf verdrehen. Und genauso ähnlich war's. Und diese Esther sagt, ich verdrehe dem König den Kopf und ich werde bitten um die Rettung meines Volkes. Wo sind die Menschen, die in den Riss treten für eine ganze Nation, für ein ganzes Volk? Wo sind die Menschen, die heute wenigstens für ein paar Hanseln, sagt es erstmal so, für ein paar Berliner in den Riss treten? Wo sind die? Wir denken alle nur an uns. Hauptsache, ich komme durch. Weißt du, ein Krieger denkt an seinen Herrn. Ein Krieger kämpft für seinen Herrn. Ein Krieger kämpft für eine gerechte Sache. Ob es richtig ist oder falsch, ist jetzt mal dahingestellt. Also ein guter Kämpfer, der schont sich nicht. Der hat einen Befehl. Und über Befehle diskutiert man nicht. Und unser Befehl ist, geht hin in alle Welt und ihr sollt meine Zeugen sein. Geht hin und macht zu Jünger. Alle Völker, und für alle Völker, da gilt's. Also wir haben noch einen großen Auftrag. Und es gibt noch so viele Völker, die noch nicht mit dem Evangelium erreicht sind. Wir sollten alle Völker erreichen. Und wir sollten nicht hier zu Hause sitzen und sagen, oh, glory, 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 halleluja, praise Gott und danke Jesus, dass wir so reich gesegnet worden sind in dieser Woche, etc., 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 etc. Weißt du, eigentlich sollten wir jetzt aufstehen und morgen machen wir Sendung. Und wir sollten aufstehen und ich gehe Missionar. Ich gehe nach Südafrika. Ich gehe in den Busch. Herr, und ich gehe zu den Eskimos. Und ja, es ist erstaunlich, Graf Zinzendorf, diese Leute, die sind zu den Eskimos gegangen. Und da ist keiner mehr zurückgekommen von denen, die dorthin gegangen sind. Oder ich gehe nach Indien, oder ich gehe dorthin, oder ich gehe hinter Dupfing hier irgendwo. Und es gibt noch genug Leute, auch in Berlin und Brandenburg und Neubrandenburg und irgendwo hier in Mecklenburg und Vorpommern, die Christus noch nicht kennen, die im tiefsten Heidentum drinstecken. Und selbst in deinem eigenen Clan. Da gibt es noch Leute, die Christus noch nicht kennen. Und bis an die Enden der Welt, das ist ein Befehl, dieser Auftrag ist bis heute noch nicht erfüllt. Wir Die Tage hat mich eine Schwester angerufen. Oh, sagt, Bruder Matthias, was glaubst du, wann Jesus wiederkommt? Ich sehne mich so nach der Wiederkunft Jesu. Mir reicht das ganze Leben hier. Und ich möchte heim zum Heiland und so weiter. Was muss man noch tun und so weiter, damit Jesus kommt? Und dann kam mir ein Gedanke, du kannst die Wiederkunft Jesu beschleunigen, dass er schneller kommt. Du kannst es. Glaubst du, dass du es kannst? Jesus kommt, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Wenn der letzte Heide sich bekehrt hat. Wenn du dafür sorgst, dass der letzte Heide sich bekehrt, dann wird Jesus Christus wiederkommen. Wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Deshalb, wir sollen alles dran setzen, damit der Herr Jesus etwas schneller kommt. Missionieren, 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 nochmals missionieren. Und ich möchte euch den Auftrag weitergeben. Wir haben einen Kampfauftrag. Und wir sollten hinausgehen und wir sollten Sauerteig verbreiten, verstreuen, verkrümeln. Sauerteig. Du glaubst gar nicht, was Sauerteig bewirkt. Wir waren in Schweden in Urlaub und da kam eine Schwester aus, da ist eine Panne passiert, die waren da und dann, wir haben das Haus gemietet eigentlich und die waren aber auch da, wollten auch nicht nach Hause gehen. So, dann haben wir Taubenschlag ausgebaut, Zelt aufgebaut so und das Gelände dann bewohnt und dann haben wir uns halbiert. Dann sagt die Schwester, und ich werde kochen. Also ich koche und ihr könnt baden gehen und könnt machen, was ihr wollt. Und die Schwester aus mit ihrem Mann und ihrer Familie, die hat gekocht und da mal zugenommen. Und weißt du, was sie gemacht hat? Die hat nur so einen Haufen Sauerteig gehabt, über den Ofen irgendwo gehängt. Und das hat immer gequollen. Immer gequollen. Und die hat jeden Tag wieder was angesetzt und wieder was angesetzt und wieder was angesetzt. Lauter Knödel. Lauter Knödel. Und in allen möglichen Arten und Weisen. Knödel angesetzt. Und da glaubst gar nicht, was so Sauerteig, also da habe ich gesehen, was er so produziert. Wie was möglich ist. Plötzlich quillt das einfach aus dem Topf raus und wieder aus dem Topf raus. So, wenn wir anfangen zu missionieren, du, da quillt es. Da quillt es. Da quillt es. Da quillt es. Den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Gott gebraucht uns und möchte uns gebrauchen. Und ich darf noch sagen, wie Gott uns trainiert. Er trainiert uns durch Gegensätze. Nicht durch Gleichartige. So viele Geschwister sagen, ich möchte so Gleichgesinnte neben mir haben. Vergiss es. Gleichgesinnte, die... Ich habe mal ein Ehepaar gehabt, zwei Phlegmatiker oder Melancholier. Also ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, phlegmatisch oder Melancholier. Die haben ein Baby gehabt oder ein neugeborenes Baby. Du, ich komme. Die haben angerufen, Bruder Matthias, muss kommen. Das war noch in Süddeutschland. Du musst kommen. Ich komme. Das Kind plärrt. Mutter plärrt. Und der Vater ist auch kurz beim Plärren. Alle plärren. Wir werden mit unserem Baby nicht mehr fertig. Schläft nicht durch und was weiß ich. Plärren. Und das Baby plärrt. Weißt du, und wie schön wäre es gewesen, wenn genau, wenn einer melancholisch wäre und einer cholerisch. Das wäre wunderbar gewesen. So diese Gegensätze. Aber nein, zwei gleiche. Zwei gleiche. Deshalb, Gott, wenn er uns schult, er wird uns nie zwei gleich an die Seite stellen. Petrus und Johannes. Den süßen Bruder im Herrn. Und den Großmaul. Petrus. Herr. Und die zwei, der Süße und der Großmaul. Der eine kann was und der andere kann was. Es gibt eine griechische Legende. Da müssen zwei wohin. Der eine ist blind und der andere ist lahm. Und sie sagen, wie kommen wir jetzt weiter? Der Blinde und der Lahme. Und genauso sind wir Christen. Der eine ist blind und der andere ist lahm. Und dann beraten sie und dann sagt der Lahme, hör mal, zu dem Blinden, deine Füße sind gesund. Du bist stark. Ich habe gute Augen. Du nimmst mich auf die Schulter und ich trage dich und wir beide kommen dadurch. Der Blinde und der Lahme. Wir müssen nicht resignieren. Ich habe keine Gaben, keine Talente, keine Fähigkeiten. Der Blinde soll zum Lahmen gehen und der Lahme zum Blinden. Und die zwei werden was machen. Und wie arbeitet Gott? Wenn Gott dich schleifen möchte, zerbricht er dich zuerst mal und so weiter. Und dann kittet er. Und ganz schnell, wenn er dich gesund machen möchte, bringt er kranke Leute in deine Umgebung. Und die machen dich gesund. Die Kranken. Wenn er dich normal machen möchte, dann bringt er Verrückte in deine Umgebung. Und mit denen kämpfst du und trainierst du. Wenn er dich stark machen möchte, dann bringt er dich mit Haufen Schwache zusammen. Und dann hast du so viel zu tun und zu putzen und du wirst so stark und so mächtig. Wenn er dich reich machen möchte, bringt er lauter Arme in deine Umgebung. Nein, so arbeitet Gott. So lehrt er uns kämpfen. David sagt einmal, durch Not hast du mich stark gemacht oder kriegen gelernt oder kämpfen gelernt. Durch Elend hast du mich stark gemacht. Elend, da kannst du umschreiben, was du willst, Elend. Such dir Synonyme. Wenn er dich klug machen möchte, bringt er lauter Dumme. Nee, das ist wirklich wahr. Narren und Kinder sagen die Wahrheit. Wenn du lauter gescheite Umgebung hast, kannst du nichts mehr lernen. Du musst nur die bewundern. Aber hier, naive, einfältige. Wenn er dich geistlich machen möchte, weißt du, was der liebe Gott macht? Er bringt lauter Ungeistliche in deine Umgebung. Die ungeistlich sich verhalten, ungeistlich reagieren. Wenn er dich still machen möchte, weißt du, was er macht? Er bringt lauter Schwätzer. Und dann du kriegst den Mund nicht mehr zu. Der erzählt, was der und so weiter. Und jetzt, das ist, wie Gott uns prüft, wie Gott uns abhärtet, wie Gott uns stark macht, damit wir wirklich erfolgreich sein können. Werde ein Überwinder. Lass dich nicht unterkriegen. Die Apostel sind ausgepeitscht worden. Die Apostel haben Schläge bekommen und die haben nicht gesagt, oh Gott, mach uns ruhiger jetzt. Und mach uns jetzt sanftmütiger und mach uns jetzt demütiger. Sondern weißt du, was sie gebeten haben? Himmlischer Vater, gib uns den Heiligen Geist. Beweg deinen Arm. Lass Zeichen und Wunder geschehen. Die haben sich nicht unterkriegen lassen. Die haben gesagt, und jetzt, Vater, erst recht. Jetzt. Apostel Paulus wäre nie Apostel Paulus geworden. Aber Apostel Paulus hat eine Krankheit gehabt. Und die Krankheit war, wenn er in eine Stadt hineinkam, wo kann ich ein Ärgernis erregen? Wo kann ich Widerspruch erregen? Wo finde ich irgendjemand, der nicht glaubt? Wo finde ich irgendjemand, der widerspricht? Und so weiter. Wo kann ich mit irgendjemand diskutieren? Und dann geht er hin und sagt, ihr Griechen, oh, ich mag euch. Und ich habe euch gesehen, ihr seid so gottesfürchtige Leute. Und dann, ich habe einen Altar gefunden, dem unbekannten Gott. Und jetzt, hört zu, ich kann euch von diesem unbekannten Gott sprechen. Und dann redet er, und dann sagt einer, was will der Lausbub? Oder der hat keine Ahnung, wovon er da spricht. Obwohl, egal. Aber dann heißt es, und etliche wollten es hören, etliche wollten es noch mehr hören. Und er fängt irgendwo an, er hat damit gerechnet, immer Widerspruch. Wenn du keinen Widerspruch verträgst, sei kein Christ. Sei kein Salz. Sei kein Licht. Wenn du keinen Widerspruch verträgst, sei kein David. Wenn du keinen Widerspruch verträgst und keinen Widerstand verträgst, mach deine Hände nicht schmutzig. Geh lieber in dein Schneckenhaus. Du musst Kampf ertragen, Widerspruch ertragen. Musst vorstellen, in Ephesus, die nehmen Staub und schmeißen das in die Luft und sagen, groß ist die Diana der Epheser. Oh, und so weiter. Und Paulus wird geschleift sogar. Musst dir vorstellen, was Schleifen ist. Die ziehen und du hängst so, verstehst du? Die haben geschleift durch die Stadt, die haben den geschleift, der ist nicht gegangen, der ist nicht mehr mitgekommen. Den hat man geschleift. Möchtest du geschleift werden? Gott segne dich. Kampf. Der wurde geschleift. Der wurde reingetragen. Und dann steht er da, weißt du, und er kann sich selbst verantworten. Viele Leute können sich selbst nicht verantworten. Die Juden, der hohe Priester, der hat einen Sprecher gebraucht. Rechtsanwalt oder was das auch ist. Paulus sagt, ich kann mich selber verteidigen. Und in der Bibel heißt es auch, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr habt den Heiligen Geist. Deine Ausrüstung im Kampf gegen Fürsten, Mächten und Gewalten ist der Heilige Geist. Und ihr müsst auch nicht lange Gedanken machen, was werden wir sagen oder wie werden wir ankommen. Der Geist des Vaters wird euch die richtigen Worte im richtigen Augenblick geben. Du kannst dich auf den Heiligen Geist verlassen. Denn gerade in Krisensituationen, weißt du, wenn es dir an die Gurgel geht, wenn es Du entwickelst 7-mal mehr Energie als sonst, wenn es dir an die Gurgel geht. Und warum wir die Kraft Gottes nicht kennen, ist, weil es uns noch nicht an die Gurgel gegangen ist. Verstehen wir uns? Wenn du so massiv angegriffen wirst, dann entdeckst du deine Fähigkeit, dann merkst du, was noch alles in dir drinsteckt, dass du sogar noch mit dem Löwen aufnehmen kannst und mit dem Bären aufnehmen kannst und noch mit dem Goliath aufnehmen kannst, dann merkst du, aber uns geht's nicht so schlecht. Wenn ich krank bin, was mache ich? Herr Doktor, kommen Sie schnellst bei mir vorbei, da zippt's und zwackt's. Und da kommt gleich Blaulicht. Und da kommt Notarzt und Feuerwehr. Aber stell mal vor, wenn der nächste Arzt 600 Kilometer weg ist, oder überhaupt, wenn es noch gar nicht da ist, dann wirst du ganz andere Mittel. So, mir hat es so gut gefallen, was uns diese koreanische Schwester erzählt hat. Weißt du, als sie ihr Kind geboren hat, was macht man, wenn kein Arzt da ist? 22 Anweisungen, wenn kein Arzt da ist. Oder was weiß ich wie viel. Und wir brauchen auch so ein Handbuch. Was mache ich da? Jetzt pass auf, ich will noch etwas sagen, was mir wichtig ist. Nicht, wenn kein Arzt da ist, wenn kein Pastor da ist, keine Gemeinde da ist, kein Bischof da ist, keine Bibelschule da ist, keine Organisation da ist. Was macht man, wenn nicht einmal der Heilige Geist da ist? Was macht man da? Was macht man da, wenn du keine Bibel hast? Was macht man da? Und was macht man da, wenn keine Gemeinde da ist? Was macht man in so einer Notsituation, wenn das alles nicht mehr da ist? Wenn kein Strom mehr da ist? Ich habe in Russland gepredigt. Mitten in der Predigt, Dummkopf, mit Untergrundgemeinde, damals war noch Gorbatschow an der Macht. Ein Dummkopf hackt Stromleitung durch. Und die ganze Gemeinde sitzt im Dunkeln. Aber die Geschwister, die wussten sich zu helfen, da kam gleich ein Bruder mit der Taschenlampe und hat weitergeleuchtet. Der Gottesdienst ging genauso weiter. Es wurde nicht unterbrochen. Es ging im Dunkeln weiter. So, und dann haben sie dann gleich eine Kerze gehabt und Kerze angezündet und das Ding ging weiter. Und da, ein paar Brüder gingen raus und es waren 300 bis 400 Leute im Gottesdienst. Und so weiter. Können wir Gottesdienst mit Strom und ohne Strom machen? Mit Heizung und ohne Heizung. Geschwister, das Untergrundchristen. Deshalb ist die Untergrundgemeinde in Rumänien oder in Russland so stark gewachsen, weil sie sich allein auf den Herrn und nicht auf Äußerlichkeiten sich verlassen hat. Wenn das alles gar nicht da war. Ich habe in St. Petersburg etwas erlebt, als ich die Suppenküche dorthin gebracht habe und aufgebaut habe. Dann ist ein Pastor, bin bei einem Pastor, der hat vielleicht 10 Kinder, etwas große Familie, und da will ein Junge, der ist so aufdringlich, der Junge will was vorspielen auf der Gitarre, und ich habe gar nicht darauf geachtet, was der wollte überhaupt. Der Junge will was vorspielen, und dann sagt der Vater, der will dir was ganz Besonderes vorspielen, und dann erzählt der Vater, was da los war. Da kam KGB, Polizei, und der Gottesdienst war ein nicht registrierter Gottesdienst, der Gottesdienst lief, kam rein und stürmt den Gottesdienst, nimmt ein paar Brüder mit, vor allem die Gemeindeleiter, auch den Vater von dieser Familie, nimmt den Vater mit, ein paar Geschwister, die Schwestern vor allem, das Typische, wie Frauen sind, wenn eine Katastrophe kommt. Russische Frauen, nicht deutsche Frauen. Du musst russische Schwestern erlebt haben, die sind so süß. Die sind so süß. Russische Geschwister, ich mag die. Russische Geschwister. Gerhard, weißt du, du fährst aus der Stadt raus, bevor du die Stadtgrenze erreicht hast, da steht schon ein Gemeindechor und singt, auf Wiedersehen, bis dass wir uns wiedersehen. Die haben schon Gebäck und Kuchen noch mit auf die Reise. Weißt du, du bist gar nicht vorgefasst, du und so weiter. Diese Liebe. Und dann, die KGB will die Gemeinde auflösen und den Gottesdienst auflösen. Dann geht dieser Junge, der kann keine Gitarre richtig spielen, konnte oder zu dem Augenblick, nimmt die Gitarre, 10 Jahre alt, der Bub, und fängt an zu spielen unter der Salbung Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes ist so im Raum, und er leitet den Gottesdienst weiter, während der Vater abgeführt wird ins Gefängnis. Für mehrere Jahre leitet er. Und er wollte dieses Lied, das der Heilige Geist ihm damals gegeben hat, vorspielen. Geschwister, im Untergrund, da werden Gaben und Talente freigesetzt und plötzlich nimmt ein kleiner Junge, 10 Jahre alt, die Gitarre in der Hand, noch nie richtig gespielt und fängt an unter der Salbung die Gemeinde so zu leiten und ein Kind kann man nicht verhaften. Gegen ein Kind kann man nichts groß machen. Und dieses Kind singt und dass das aufgehört hat und alle singen mit und der Vater sagt, das hat mich jahrelang getröstet im Gefängnis. Der Gesang von meinem Jungen, der mich singend ins Gefängnis begleitet hat, singend mich rausgeführt hat und durch Polizei geschnappt und raus. Aber dieser Gesang, der ging mir nach und dieser Gesang hat mir so viel Kraft gegeben. Und spiel mal vor, Junge. Und das hat er vorgespielt. St. Petersburg. Ich sage euch eins, wenn die Salbung kommt, werden Talente freigesetzt. Da können Kinder Riesen umlegen. Kinder können Königreiche bezwingen. Und hier, Helden des Glaubens, Hebräer 11, passt, reicht mir nicht mehr. Überwind das sein. Guck mal, die einen haben es erreicht und die anderen haben es nicht erreicht, aber sie alle sind im Glauben festgestanden. Sie haben sich nicht unterkriegen lassen durch nichts und gar nichts. Das ist der Glaube. Der Glaube tut immer was und der Glaube interessiert sich nicht. Für mich ist auch egal. Komme ich um, so komme ich um. Weißt du, es ist egal, wie wir, eines Tages müssen wir die Erde so oder so verlassen. Und wir sollten nicht so an dieser Erde hängen. Diese Welt ist nicht wert. Und die Bibel sagt, und die Welt war ihrer nicht wert. Was ist die Welt für uns wert? So ein Soldat, der an die Front geschickt wird, der nicht mehr zurückkommt. Wir müssen so weit kommen, dass uns da diese Welt nicht wert ist. Und die Welt ist ihrer nicht wert. Wenn wir gestorben sind, sind wir gestorben. Wir leben drüben. Wir machen weiter. Halleluja. Okay, das sind die Krieger Gottes. Wir kämpfen einen guten Kampf. Amen. Lasst uns aufstehen. Lasst die Musik, Bruder. Der Friede Gottes soll über uns sein. Wir sind Kämpfer des Friedens. Kämpfer der Liebe. Kämpfer des Geistes. Halleluja. Lasst uns zusammen sagen, Vater im Himmel. Du hast uns diese Woche ausgerüstet mit den Waffen des Geistes und wir möchten vorwärts gehen in Jesu Namen. Und wir nehmen mit den Bären, Löwen und Goliaths auf. Mach uns hart, mach uns stehfest und unerschütterlich und salbe uns, Heiliger Geist, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes dienen können und jede Notsituation ist eine Herausforderung des Geistes und wir übergeben nicht unsere Häuser oder wir überlassen nicht unsere Häuser dem Teufel. Wir überlassen nicht unsere Familien dem Teufel. Ich bin das Lamm für meine Familie. Jesus, schütze meine Familie. Rette meine Familie. Heile meine Familie. Und ich möchte das Werkzeug der Heilung sein. Jesus, benütze du mich. Mein Fleisch. Mein Blut. Für Rettung dieser Nation. Ich möchte voll deines Geistes sein und deinen Willen tun und dein Zeuge sein bis ans Ende der Erde. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Preis Gott. Wir bringen unser Gebetsanliegen nach vorne. Wir werden nachher noch beten und einiges von Gott bewegen. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, leg es hier rein. Hier sind schon einige Gebetsanliegen, eine ganze Menge. Vater im Himmel, ich lege jetzt die Hände auf die Gebetsanliegen, die drin sind. Und jetzt die neuen, die dazukommen, du weißt es. Schreib dein Haus, das gerettet werden soll. Schreib die Familie, die gerettet werden soll. Schreib die Sippe, den Clan, der gerettet werden soll. Schreib die Familie von deiner Mutter. Vielleicht ist ganz auch wichtig, deine Matutis, das ist ganz klar. Aber weißt du, dieser weibliche Name, diese weibliche Schiene und so weiter. Wie heißt deine mütterlicherseits, deine Familie? Die Familie mütterlicherseits. Denn ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. So, oder eine Frau. Aber jetzt, wie heißt die andere Familie, der Name, den vergessen worden ist. Auch die Familie, die jetzt verlassen worden ist, die darf nicht vergessen werden. Die Familie darf nicht verlassen werden. Bring diese Familie hin. Sag Gott, rette diese Familie. Mütterlicherseits. Oder wie auch immer, wo jetzt vergessen worden ist. Und der Teufel möchte, dass manche Familien vergessen werden. Und der Teufel möchte, dass diese Familien, an diese niemand denkt und niemand für sie betet. Aber Gott sagt mir, Familien mütterlicherseits. Oder auch noch so ein paar Ecken, irgendwie verschwägert und sonst noch wie verschachtelt, vernetzt. So, der Teufel hat dich entrissen, vielleicht aus deiner Ex-Familie, die frühere Familie, auch die Familie soll in den Himmel kommen. So, wenn du geschieden bist, bring auch die Familie, der Teufel hat versucht, dich von dieser Familie wegzubringen, damit die ja nicht gerettet wird. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt hier eins seid. Im Himmel muss eine Einheit dargestellt werden. Und du und dein ganzes Haus soll gerettet werden. Auch die Ex-Familien, bring sie Gott, bring sie Gott. Die Familien, die dir zu schaffen gemacht haben, bring sie Gott. Denn nicht umsonst hat Gott euch mit Leuten zusammengebracht, die euch geärgert haben. Diese Leute haben nur geärgert, damit ihr aufmerksam werdet, dass die auch noch gibt, dass die auch noch existieren. Leute, die euch massiv geärgert haben, euch Schaden zugefügt haben, segnet und fluchet nicht. Die haben euch Schaden zugerichtet, die haben euch was eingebrockt. Bring diese Familien, Gott zeigt mir, bring die Familien, überlass die keine Familie, keine Klaue soll zurückbleiben, heißt es im Wort Gottes. Alle sollen ausziehen, auch wenn es Pöbelvolk ist, auch das Pöbelvolk, auch unter dem Pöbelvolk gibt es ein paar gute Leute, die in den Himmel kommen sollen. So, schau nicht, dass es sagt, also dieses blöde Pöbelvolk, mit Israel ist auch sehr viel Pöbelvolk mit ausgezogen. Und wer weiß, vielleicht werden auch welche reinkommen. Und Kaleb war einer von diesen Pöbelvolks. Und Kaleb war einer, der gesagt hat, gib mir Hebron. Kaleb war so der einer, wo dazugekommen ist, wo so reingeheiratet wurde, so ein Bild, wo reingeheiratet worden bist. So finde Leute, die Gott dir zeigt, für die du jetzt besonders beten solltest. Vater, wir legen die Leute, die vergessen werden sollten, die der Teufel in unserer Erinnerung auslöschen möchte, dass wir sie ja nicht denken, dass sie nicht hinter der Tür mit dem Blut bestrichenen Tür dahinter stehen, dass sie nicht reinkommen. Sie sollen draußen bleiben und sie sollen erwürgt werden. Nein, Herr, keine Klaue darf zurückbleiben. Keine Klaue. Alle gehen mit. Alle müssen gerettet werden. Und das ist der Wille Gottes, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Vater, das ist dein Wille und wir möchten nur in deinem Willen jetzt handeln und in deinem Willen beten. Segne uns. Amen. Generationen danach, um Davids Willen heißt es immer wieder, das Reich hätte geteilt werden sollen, um Davids Willen, weil David das Haus Gottes gebaut hat, weil David dem Herrn gedient hat. Darum wurde auch sein Haus Jahrhunderte bis auf Jesus bestätigt, Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch, bis in alle Ewigkeit bestätigt, um Davids Willen, weil David das Haus Gottes gebaut hat. Bau das Haus Gottes und Gott baut dein Haus. Halleluja, Halleluja, bau das Haus Gottes und der Herr baut dein Haus. Praise Gott, praise Gott.